Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Banausengefolgschaft, wie geht's euch?
Schnapszahl haben wir heute.
Ja, hast nichts vorbereitet hier. Keine kurzen. Ich sehe hier keine kurzen auf dem Tisch stehen.
Als würdest du da jetzt so spontan einfach mit einsteigen, wenn ich jetzt hier kurze trinke.
Du glaubst ja wohl nicht, wenn du zur 222. Episode hier zwei kurze hingestellt hättest, dass ich dir nicht getrunken hätte. Also wenn wir einen Anlass hätten, einen kurzen zu kippen, dann wäre das doch die heutige Zahl.
Ja, gut. Hast du ja genauso viel vorbereitet wie ich.
Du darfst ja nicht vergessen, ich bin ja bei dir zu Gast.
Ja, naja, was dich nicht davon abhält, irgendwas.
Soll ich jetzt von zu Hause Schnaps mitbringen, mal abgesehen davon, dass ich gar nicht zu Hause herkomme, sondern direkt vom ja, Bahnhof.
Hättest du am Kiosk noch so zwei kurze kaufen können.
Hier kleiner Feigling noch kaufen, hier am Kiosk. Mit den anderen Pennern schön da anstellen, an der Zeitungskiosk direkt am Bahnhof.
Standesgemäß.
Und dann, Alter, ich war noch nie in so einem Ghetto wie in Frankfurt gegenüber vom Bahnhof, diese Einkaufsstraße.
Ja.
Alter, war das schlimm.
Das ist hässlich.
Das war richtig hässlich, Mann. Ja. Ich gehe da in so einen Supermarkt rein, so Real to Go heißt es, wo die ganzen frischen Sachen haben. Mhm. Da kriegt sich die Kassiererin gleich in die Haare mit so einem Asiaten, der da irgendwie sein Geld so hinschmeißt und sagt so, ich bin hier kein Hund. Können ihr nicht mit mir umgehen wie mit dem Hund? Und dann sagt er, pass mal auf, wie du redest. Und dann sagt sie so, verlassen Sie bitte den Laden.
Okay.
Und ich so, okay, alles klar, ich zahle hier mein Wasser. Komme ich raus vor die Tür, sitzt da so eine Obdachlose im Rollstuhl und heult halt und schreit halt. Und eine geht vorbei und meckert sie voll an so, warum sie so rumschreit und so hin und her. Die so die Fresse halten. Und ich so, Alter, was ist denn das hier für eine Gegend, ey? Ich wollte ja einfach nur irgendwo eine Pizza essen.
Ja, ganz
nach friedlich. Meiner Zugfahrt und dann sowas.
Ja.
Aber ich habe das richtige Mindset, weil ich habe mich im falschen Hotel einquartiert tatsächlich. Ich war komplett in der falschen Ecke von Frankfurt.
Was?
Weil
ist denn das schon wieder geschafft?
Naja, ganz einfach. Der Veranstalter meinte diesmal, buch du mal selbst Hotel und Zug und kriegst du dann von uns. Ich so, okay, alles klar, kein Problem. Und seine Ansage war, ja, wir sind da und da in Seeheim wie immer. Mhm. Und ich dachte, Seeheim wäre da, wo ich sonst 8-mal gewesen bin. Seeheim war aber eine Location, wo ich 1-mal war. Mhm. Das ist eine ganz andere Ecke. Das ist sogar ein paar Kilometer entfernt von. Das ist nicht mal richtig Frankfurt. Das ist irgendwie 40 Kilometer von da, wo ich war. Und ich natürlich das Hotel da genommen, wo ich sonst habe. Weißt du, was irgendwie 200 Meter von der Location ist? Mhm. Also ich war komplett auf einer falschen Ecke.
Okay.
Und dann meinte ich so, Alter, hier ist keine verschlossene Tür um 17 Uhr, wo ich da Soundcheck machen sollte. Und er so, wie verschlossene Tür? Wo bist du denn? Und dann habe ich erst gecheckt, okay, ich bin ganz falsch. Und dann musste ich mich von einem indischen Taxifahrer, der offensichtlich ein großes Faible für EDM-Musik hat, schlechtester Sorte auf volle Lautstärke,
oh, shit.
Musste mich dann irgendwie eine Stunde erstmal mit dem Taxi da durch den Stau transportieren lassen. Das war auf jeden Fall auch geil.
Das machst du mit? Also du fährst dann eine Stunde mit lauter EDM-Mucke, anstatt dem einmal zu sagen, ey, Alter, mach mal andere Mucke an.
Ja, ich hatte Kopfhörer auf, insofern hat es mich nicht so gestört. Aber der hat ein großes Faible offensichtlich für Killing Me Softly in Großraum-Disco-EDM-Version und so, weil es nicht so meine Musik. Ich bin ja immer so, ich bin da selten einer, der sagt so, ja, mach das mal leise. Mach die Scheiße aus, mach mal das Fenster aus. Ich sag dann so, ach komm, okay, ich setz Kopfhörer auf ein gutes.
Weil, denkst du ja, er ist hier der DJ?
Schießt er ist dein Auto. Ja. Richtig, ja. Ich mag ja auch nicht, wenn sich die Leute über meine Musik beschweren. Insofern würde ich es auch nicht tun, weißt du?
Deswegen, dachte ich.
Ja, das ist mein Mindset. Und jetzt hier mit dem E-Scooter direkt vom Bahnhof hier zur Podcast-Aufnahme. Insofern voll da, voll dabei, voll Commitment.
Ja, geil. Und hoffentlich ausgeschlafen.
Ja, ja, ausgeschlafen eigentlich schon. Mhm. Auch wenn für meine Verhältnisse natürlich sehr früh wach gewesen, aber auch sehr früh im Bett für meine Verhältnisse. Insofern alles ein bisschen anders. Aber ein bisschen durchgefroren vom Scooter und.
Und hast du jetzt im Zug noch was geguckt?
Ja. Ich habe einiges im Zug geguckt.
Einiges?
Ja, ja. Also zur Hinfahrt und zur Rückfahrt. Waren ja in 6,5 Stunden. Und da konnte ich mir ein paar Sachen angucken, wo man sagt, das ist jetzt nicht so wichtig, das jetzt in groß zu gucken. Und ich kann ja mal zwei Sachen nachreichen, die ich auf meinem Hotelfernseher gesehen habe. Das ist einmal aus der Episode 22. Keine Angst, es wird noch älter.
Okay.
In der Episode 22, ich glaube, bei unserer ersten Kollaboration mit unseren Kumpels von Ja hier Filme, hat Hoffi nämlich mitgebracht Basil, der große Mäusedetektiv.
Ah ja, mhm.
Und The Great Mouse Detective hier im Original heißt. Und den habe ich auch, so wie er, als er über diese Rezension berichtet hat, habe ich das letzte Mal gesehen, da war ich noch klein, da war ich ein Kind.
Ja.
Und jetzt habe ich ihn mal gerewatcht, hatte mal Bock wieder auf so einen Disney-Klassiker und der ist es dann geworden und dachte so, komm, bist ganz gut im Rennen, gerade was die Filme angeht, kannst du mal ein paar rewatchen und ein bisschen Punkte nachreichen.
Mhm.
Und den habe ich jetzt gesehen und Hoffi, herzlos, war bei einem Disney-Film bei 8 Punkten. Und ich sag mal so, ich würde da gerne klingeln, weil das ist tatsächlich auch für mich eine 8, da der...
Krass.
überraschend düster ist. Mit, also häufig hat es auch erwähnt, dass da so ein Jumpscares drin sind und dass dieser Ratterich, der da irgendwie, der Oberbösewicht.
Heißt der Ratterich?
Nee, der heißt nicht Ratterich. Der heißt, also Hoffi hat angemerkt, dass eigentlich cool wäre, den Moriarty zu nennen. Ja. Weißt du, so ein Wortspiel draus zu machen. Haben sie aber nicht, sondern der heißt irgendwie, ich habe den Namen jetzt vergessen. Mhm. Und der ist schon recht furchteinflößend und ist recht böse in dem, was er macht. Mhm. Aber der hat ja noch einen Helfer, nämlich so eine Fledermaus, die mindestens genauso gruselig ist. Und dann hat er noch eine Katze am Start.
Okay. An die Fledermaus kann ich mich noch erinnern, aber an die Katze nicht.
Doch, so eine große Katze mit einer, und die frisst halt einfach mal eine Maus am Anfang. Also der wirft dir einen von diesen besoffenen Mäusen und so weiter von seinen Helfern, der halt nicht so richtig hören wollte, wirft halt der Katze zum Fraß vor. Dachte ich so, okay, da war Disney noch nicht so.
Kinderfilm.
Wir müssen schon aufpassen. Professor Radigan. Hieß der. Hieß
Radigan
der
heißt
ja, Radigan.
Okay. Mhm. Ja.
Im Original gesprochen von Vincent Price übrigens. Das hat Paulie nicht erwähnt. Fand ich auch ganz schön krass als Besetzung.
Ja, geil.
Und
ordentlich.
Auch von mir 8 Punkte, weil ich mochte es, dass der so düster war und dass der doch schon für Disney-Verhältnisse ein bisschen auf die Kacke haut so und Sachen. Oh, müssen die Kleinen mal schlucken, so, weißt du? Müssen die Kleinen mal hier, müssen sie durch, wenn es mal ein bisschen dunkler oder düsterer oder gruseliger wird. Fand ich gut.
Okay.
Und noch weiter in die Historie: Episode 4. Von dem Bewegtbild-Banausen.
Oh Gott. Okay,
das
krass.
Das war so lustig, weil wir da so 20 Projekte in einer Episode noch hatten, irgendwie ganz am Anfang. So haben wir eigentlich alles reingepackt so, und sind da einmal die Woche erschienen und haben da irgendwie 3,5 Stunden, 4 Stunden einen Podcast gemacht.
Ach so, ja.
Irgendwie auch so 16 Filme so auf dem Vorschaubild, wo ich dachte, Alter. Und ich habe mir Frank angeguckt.
Oh, cool.
Holzkopf Frank. Und auch da klingel ich.
Ach was.
Weil ich bin bei den 7,5 Punkten, die du auch gegeben hast. Also du meintest, der hat so ein paar Längen und man merkt schon so ein bisschen, dass dass der ein paar Pacing-Probleme hat zum letzten Drittel. Aber auch diese sehr ernste Tonalität, die er dann so in den letzten 10, 15 Minuten aufnimmt, die mochte ich eigentlich auch gerne. Also.
Cool.
Der ist cool. Der ist jetzt nicht herausragend, aber ist auch ein guter Film, den man sich angucken kann. Also Frank habe ich dann auch mal nachgeholt und werde mich da bei diesen beiden Filmen in die Tabelle eintragen. Da gab es keine Diskrepanz zwischen dir und mir oder zwischen Hoffi und mir.
Schön.
Insofern Friede, Freude, Eierkuchen.
Da bist du ja echt weit zurückgegangen, ey. Episode 4.
Ja, die waren halt alle auf meiner Wunschliste. Ich gucke ja nicht, wo die waren, aber ich höre mir
schon klar, ja.
Wie gesagt, ich höre mir danach die Rezension an und dann recherchiere ich durch die Tabelle, wann das war. Und Alter, wir klangen soundtechnisch auf jeden Fall auch anders, Alter.
Naja, logisch.
Das war schon, wo ich damals rein. Ich höre so rein und denke so, okay.
Ja, ist alles Work in Progress hier.
Das ist Work in Progress, ja. Das ist nicht die Qualität von heute. Also, soll mal keiner sagen, dass sie hier mit den Supporter-Millionen hier nichts gemacht haben, technisch. Haben wir gut investiert.
Den Millionen, ja. Warte mal ab, in 3 Jahren klingen wir nochmal anders.
Noch krasser.
Gibt es dann als
4D.
Als Hologramm, genau.
Genau, als Hologramm und somit, keine Ahnung. Wenn du dann so über Pupskomödien redest, dann riecht man das auch so durch die Boxen.
Boah, das wäre auch bei manchem Horrorfilm echt fies, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Aber gut, ich meine, so die Szene, das ist ja ein schlechtes Beispiel, wo Kevin Spacey halt sein neues Traummädchen da anhimmelt und sie liegt in diesem Rosenbett und du riechst dann so diese ganzen Rosenblätter. Mhm. Das kann dann wieder schön sein. Es gibt auch schöne Gerüche, wollte ich eigentlich damit sagen.
Ja, okay.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich kenne das bisher nur aus Disneyland und so.
Ja, da gab es auch Kinos, die das teilweise so Filme gezeigt haben mit diesem.
Ja, das meine ich ja. Da sitzt du im Kino und dann guckst du einen Film und dann hast du vorne an den Sitzen halt so Dinger, wo dann irgendwelche Gerüche rauskommen oder Wind oder so ein Shit.
Ja, gab es auch außerhalb von Disneyland, glaube ich, ein paar Kinos, die das ausprobiert haben. Weiß ich nicht, ob man es braucht. Bei manchen Filmen schon mal gar nicht. Ein Schweinchen namens Babe. Riechst die ganze Zeit den Schweinestall.
Das war das bei Kentucky Fried Movie oder welcher von diesen Filmen war das, wo es genau das gab, so ein Kino, wo die Leute rein sind und dann steht die ganze Zeit einer hinter ihm, der ihn dann slappt oder sonst was, Wasser überkippt und halt
so einfach Scheiße ins Publikum werfen. Von hinten, auch ziemlich geil.
Ja,
das klingt nach Kentucky Fried Movie. Okay, Scheiße ins Publikum werfen, das ist eine gute Überleitung, weil wir sind heute im Zeichen der Liebe unterwegs.
Oh my God, this is so romantic, I'm going to scream. Get ready.
Ja, absolut. Genau. Die Banausen sind ja bekannt dafür, dass wir für sehr romantische Einfälle und kreative Ideen sind wir immer zu haben.
Dafür sind wir bekannt.
Dafür sind wir bekannt?
Klar.
wenn man auf uns zukommt und sagt, pass auf, könnt ihr da und da was machen? Und meistens nach diesem könnt ihr da und da was machen, sind wir so lange am Basteln, bis wir sagen, ach komm, das geht schon klar.
Ja, in dem Fall sowieso.
In dem Fall sowieso. In dem Fall fanden wir das beide sehr niedlich, was sich Svarok hier einfallen ließ. Denn Svarok ist der Ehemann von Kitty. Und Kitty ist eine Supporterin von uns.
Mhm.
Und die beiden feiern am 22. Oktober Hochzeitstag.
Ja.
Und als Hochzeitsgeschenk hat er sich für Millionen von Euro die Banausen eingekauft, beziehungsweise zwei Rezensionen klargemacht, indem er uns da so ein bisschen was zugesteckt hat und gesagt hat, gratuliert doch mal meiner herzallerliebsten Kitty zum Hochzeitstag on air und bringt doch mal diese zwei Rezensionen, die sie mal in den Lostopf geschmissen hat.
Ja, was machen wir hiermit?
Und das machen wir hiermit. Insofern herzlichen Glückwunsch von den Banausen.
Ja.
Kitty, du hast dann natürlich, weil wir wurden separat mit einigen Millionen bezahlt, hast du natürlich zwei neue Losfilme frei, die du dann in den Lostopf feuern kannst. Die beiden kommen jetzt außerhalb der Reihe zu eurem Hochzeitstag als Geschenk von Svarok.
Mhm.
Also nochmal Glückwunsch von uns. Gibt natürlich keine Gewähr, wie wir die Filme finden, aber es sind zwei Filme, die man durchaus kennen könnte.
Ja, und ich finde, das ist ein sehr schöner Einfall.
Finde ich auch.
Ja, basiert natürlich komplett darauf, dass er fest davon ausgeht, dass sie das hört, weil sonst ist die Nummer natürlich für die Tonne.
Ja, wir gehen davon aus, dass sie das hört.
Ja.
Und ich meine, wenn sie zwei Filme, die sie in den Lostopf geschmissen hat, auf dem Vorschaubild sieht und ich gehe mal davon aus, dass sie uns abonniert hat als Supporterin. Spätestens da.
Dürfte sie neugierig werden, ne?
Dürfte sie neugierig werden, dürfte sagen, guck mal, die Filme, die kenne ich doch, die mag ich doch.
Mhm.
Ich hör mal rein. Und dann, tada, Glückwunsch.
Tada. Ja, geil. Der hier.
Aw, is it just me or is this very, very, very romantic?
Ja. Kai Pflaume und Vera Entwehen.
Die können einpacken.
Der Filmpodcast sind am Start. Die können einpacken, auf jeden Fall.
Ach, du meinst, wir sind heute Kai Pflaume und Vera, ja?
Wie sind das heute? Heute große Gefühle hier.
Aha.
Große Gefühle.
Sag dann lieber mal nicht, wer ist.
Angeleitet mit Scheiße ins Publikum werfen und jetzt ganz romantisch unterwegs, innerhalb von 3 Minuten.
Genau.
Ja.
Dass sie gleich Rudi Carell nehmen können. Hier, ja. Herzblatt und so.
Ja, stimmt, Herzblatt gibt es auch. Da gibt es ja einige, die hier. Die versuchen hier irgendwelche, aber die müssen ja nicht mehr verkuppeln, weil die sind ja schon verkuppelt.
Mhm.
Die kriegen einfach nur Geschenke. Aber schöner Einfall, schöne Idee.
Finde ich auch.
Und wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, dass wir hier das Geschenk sind, quasi.
Ja, und es ist ja auch nicht so, als wären das jetzt irgendwie beschissene Filme gewesen. Also sie hat sich da ja schon so ein bisschen was aus der Klassiker-Richtung ausgesucht.
Ja, das ist richtig.
Womit fangen wir denn an?
Wollen wir mit dem modernen Klassiker anfangen?
Machen wir das.
Dann machen wir das. Das ist Per Anhalter durch die Galaxie aus dem Jahr 2005.
Ja.
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Zum wievielten Mal hast du den jetzt gesehen?
Tatsächlich zum zweiten Mal.
Okay.
Nach dem Kinobesuch.
Mhm. Krass.
Also damals im Kino gesichtet und seitdem keine Zweitsichtung gehabt. Und Junge, Junge, hier hat sich was getan, definitiv bei mir.
Okay. Willst du jetzt vorwegschicken, wie der damals bei dir ankam?
Möchtest du das?
Naja, also ob du das jetzt machst oder später, ist ja egal. Das wäre nur trotzdem interessant zu wissen,
damals,
was der für eine Entwicklung durchgemacht hat.
Medium.
Ah ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand ihn, ich habe ihn mit 3 Sternen über Letterboxd gelockt. Der ist bei mir so okay gewesen. Also der ist so als okay durchgerutscht. Aber alter Falter, also jetzt bei der Zweitsichtung fand ich das schon krass unterbewertet, was ich da an Punkten und Sternen gegeben habe. Insofern ist das einer der Filme, die bei der Zweitsichtung nochmal gestiegen sind.
Mhm.
Bei dir war der eh höher im Kurs als
ja,
bei mir, oder?
Ich mochte den schon immer sehr. Ich habe den nach dem Kino oder im Kino geliebt und habe den jetzt mindestens 3., vielleicht sogar auch 4. Mal gesehen.
Abgefahren. Ja, der macht ein paar Sachen richtig und ich wundere mich, dass ich das beim ersten Mal nicht so erkannt habe. Vielleicht wurde ich wieder von der Seite vollgequatscht, von meinen Kinoleuten, ich weiß nicht, was da los war.
Ja, ich mochte natürlich schon immer diesen philosophischen Ansatz, der das Ganze hat.
Ja, ja, klar. Und zumal, er zitiert ja viel diese Sci-Fi-Filme der End-70er, Anfang 80er, weißt du, rund um Time Bandits und Buck Rogers und Co., die so ein bisschen ironischer Natur waren, Flash Gordon und so und viele abgefahrene Figuren, Kreaturen, die einfach reingeworfen werden und wo du nicht weißt, also ziemlich krasse Einfälle und so ist der auch und deswegen, und das sind eigentlich Filme, die ich mag, deswegen wundere ich mich, dass der beim ersten Mal, dass ich das nicht so gesehen habe, weißt du, und in der Hinsicht funktioniert er alleine auch schon sehr gut.
Abgefahren. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass der bei der ersten Sichtung nicht gut bei dir wegkam.
Ich war selber überrascht, als ich mir die Punkte angeguckt habe und dann im Nachhinein dachte ich so, okay, ja, stimmt, da war was. Ich fand ihn gar nicht so doll. Weil als ich gehört habe, so Per Anhalter durch die Galaxie, dass sie sich den wünschen und so, dachte ich erstmal so, oh, geil.
Mhm.
Aber ich hatte dann irgendwie so abgespeichert, von wegen auch so durch unsere Unterhaltung, dass wir den voll cool fanden, dass wir den beide cool fanden.
Okay.
Und dann habe ich auch rekapituliert, habe mir die Punkte angeguckt, dachte so, nee, nur Lee fand den cool. Ich fand den gar nicht so cool.
Mhm. Das ist ja spannend.
Ja.
Ja, ich habe mir damals dann auch immer mal vorgenommen, das Buch zu lesen. Habe ich natürlich nie gemacht.
Mhm.
Aber es ist jetzt schon wieder aufgekommen, der Gedanke.
Ja, ist natürlich ein sehr kultiges und sehr verrücktes Buch. Und das galt damals als unverfilmbar, mhm, aufgrund dieser Verrücktheit. Und die haben einfach mal einen verrückten Film draus gemacht. Und das ist eigentlich genau das Richtige, was man...
Ja.
Wie man das Ganze ansetzen sollte.
Ja. Und, hast du das Buch denn mal gelesen?
Nee, gelesen habe ich es auch nicht.
Mhm.
Aber das wäre vielleicht ein Buch, das würde ich auch interessant finden, das mal zu lesen.
Ja, es klingt ja schon alles sehr abgefahren. Also selbst wenn die hier nicht alles übernommen haben, das, was da ist, ist, finde ich, grandios.
Ja. Da hängt ja eh ein ganzer Rattenschwanz dran. Also ich meine, es war ja, ursprünglich war das ja so ein Radioformat.
Mhm.
Dann gab es per Anhalt durch die Galaxis, gab es auf Platte, da gab es eine TV-Serie von, da gab es Computerspiele, da gab es einen Comic.
Ja.
Also es gab wirklich ewige verschiedene Sachen, wo die Story so ein bisschen eingewoben ist. Und dann, also da einen Film draus zu machen, war schon ein mutiger Schritt.
Mhm.
Das haben ein paar Leute vorher schon geplant, aber die sind dann haben alle davon abgelassen, haben gesagt, ja, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Bis sich dann einer getraut hat.
Ja, es war schon lange geplant, ne? Was habe ich gelesen? 82.
Ja.
Gab es die erste Option. Da noch mit Ivan Reitman als Produzent.
Mhm.
Und die wollten das natürlich mit Bill Murray, Dan Aykroyd und Co. machen.
Ja, verständlich.
Und dann kam was anderes ums Eck und das ist ja dann recht bekannt geworden.
Mhm.
Und so hat es mit dem wieder ein bisschen gedauert. Das ist schon krass, ne? Also wenn du überlegst, so über 20 Jahre.
Ja, ich meine, die legendäre Romanreihe jetzt von Douglas Adams, die ging 1973 los.
Mhm.
Und das waren 5 Teile, glaube ich. 1992 kam der letzte.
Ja.
Also das war die offizielle Buchreihe und schon nach dem ersten Teil 79, da kam schon die Idee von Reitman hoch, so von wegen, ey, das ist auf jeden Fall Filmmaterial und so. Und nachdem noch die anderen Teile gekommen sind, gab es auch immer wieder Verfilmungen von irgendwelchen anderen Filmemachern, Regisseuren und Studios, die gesagt haben, aber aufgrund der Verrücktheit der Story haben sich halt da nicht rangetraut.
Na, aber das Coole ist ja, dass der bis zu seinem Tod auch noch an den Scripts mitgearbeitet hat.
Mhm.
Ich glaube, das macht schon eine Menge aus. Weil wann ist der gestorben? 2001 oder so?
Ja, so in dem Dreh. Anfang des Jahrhunderts, ja.
Mhm. Ja, und deswegen ist er hier natürlich auch als Autor gelistet für die Vorlage mit dem Buch.
Genau.
Aber sonst hat hier Carey Kirkpatrick das Drehbuch geschrieben.
Mhm.
Ich finde es geil, dass das der Autor von Chicken Run ist.
Ja, Ab durch die Hecke und so. Hat voll viele Animationsfilme zu Papier gebracht. Fand ich auch witzig.
Ja, aber ich glaube, so musst du irgendwie an so einen Stoff auch rangehen, dass du dich erstmal nicht auf so weltliche Dinge beschränkst. Also musst ja schon relativ frei denken, glaube ich, um sowas auch gut umzusetzen.
Scheiß auf logische Handlung.
Ja.
Definitiv. Und der Regisseur war Garth Jennings, von dem sind die Sing-Filme zum Beispiel, wo wir wieder im Animationssektor sind, oder Son of Rambo war, glaube ich, auch so ein kleiner Indie-Hit. Die hat er inszeniert und auch ein eher unbekannterer Regisseur.
Ja, der hat aber sehr viele Musikvideos gemacht, ne?
Ja, der hat auch eine Menge gemacht, gerade so Indie-Videos, Vampire Weekend und so habe ich gesehen.
Ja, und auch, aber auch so Fatboy Slim.
Mhm.
Und Konsorten. Ja. Wie erzählen wir jetzt, worum es hier geht? Das finde ich ziemlich schwierig.
Also ohne Spoilern geht es eigentlich einigermaßen.
Ah ja, okay.
Aber ich denke, es wird schon rauskommen, dass das eine sehr verrückte, diese verrückte Story, die wir halt anreißen, wird schon bei der Beschreibung der Handlung, wird die schon wahrscheinlich rauskristallisiert werden.
Ja, ich frage mich nur, wie wir diesen Figuren gerecht werden beim Versuch, diese Handlung zu erzählen. Aber ja, probier mal.
Okay, alles klar. Also im Zentrum steht definitiv Arthur Dent, der wird gespielt von Martin Freeman. Und das ist so der britische Durchschnittsbürger.
Ja.
Der steht eines Morgens auf in seinem Häuschen, macht sich einen Kaffee, steht da mit seinem Bademantel und wird dann überrascht.
Macht sich natürlich einen Tee.
Macht sich einen Tee natürlich, ja. Standesgemäß.
Ist ja Engländer.
Richtig. Und wird dann überrascht, weil sein Haus soll von einem Bautrupp den Erdboden gleich gemacht werden. Und das betrifft nicht nur sein Grundstück, das können wir an der Stelle schon verraten, sondern kurz danach kommt auch raus, das betrifft auch seinen Heimatplaneten. Und
er ist ja nicht der gleiche Bautrupp, aber...
Jein. Nee, es ist nicht der gleiche Bautrupp, aber er gehört ja quasi dazu.
Wer gehört wozu?
Na, du meinst jetzt den Bautrupp am Anfang, der menschliche Bautrupp.
Ja.
Bist du nicht der Meinung, dass das genau der gleiche Bautrupp ist, der auch später noch eine Rolle spielt?
Habe ich mir so nie Gedanken drüber gemacht.
Das war meine Interpretation.
Okay.
Dass das so Vorgesatten sind, so von wegen so, ja, wir müssen ja irgendwo anfangen. Weil ich war schon so ein bisschen in diesem verrückten Mindset.
Aber warum sollen die denn auf der Erde was platt machen, wenn sie dann die ganze Erde platt machen?
Ja, weil die anfangen irgendwo müssen alles platt zu machen. Und
aber
deswegen
die zeigen doch, wie die Erde platt machen. Da bleibt doch nichts mehr übrig. Ja, da gut, brauchen die ja auf der Erde nichts mehr platt machen. Warum denkst du denn, dass das der gleiche Druck ist?
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir eingebildet, dass das schon irgendwie zusammenhängt.
Ja, natürlich hängt es zusammen, weil es ist ja sowas wie die Steigerung davon. Also ja. Zumal die Begründung ist ja genau die gleiche. Das heißt, wir müssen hier einen Expressway durchbauen. Dein Haus steht im Weg. Und später kommen die Aliens an und sagen, wir bauen hier einen Expressway, die Erde ist im Weg.
Genau. Der Expressway, was die Erde angeht, ist auf jeden Fall ein extraterrestrialer Bautrupp.
Ja.
Vollkommen richtig. Dazu muss man sagen, Arthur Dent hat einen besten Kumpel. Und der heißt Ford Perfect.
Prefect.
Prefect, ja genau. Ford Perfect. Ford Prefect.
Ford Perfect. Da, 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 da.
Ist auch ein schöner Name.
Ja, klingt so ein bisschen nach Superheld.
Ja, und Ford Prefect wird auch gerne bezeichnet als sein Semi-Halbbruder. Fand ich schon auch sehr sympathisch. Semi-Halbbruder. Der wird gespielt von Yasin Bey, den Hip-Hop-Fans auch unter Mos Def kennen durften. Auch eine interessante Besetzung. Und bevor die Erde letztendlich dem platt gemacht wird, bevor die explodiert, rettet der ihn dann auf so ein Raumschiff.
Ja, per Anhalter.
Per Anhalter, richtig. Und auf diesem Raumschiff haben die Vogonen das Sagen. Und die Vogonen sind gleichzeitig diese Rasse Aliens, die auch die Erde auf dem Gewissen haben. Das sind die gleichen auf dem Raumschiff praktisch, wo die dann auch hausen oder wo die mit unterwegs sind, landen unsere beiden Helden.
Ja, wobei die ja nur ausführendes Objekt sind.
Ja.
Also die sind eben sowas wie der Bautrupp des richtig. Universums.
Die Botschaft kommt von woanders. Aber es sind trotzdem ist ein sehr eigener sehr eigene Alien-Rasse, weil die haben so ihre Gewohnheiten und Eigenheiten, die man auch so noch nicht gesehen ja. hat, die auch sehr ungewöhnlich sind.
Also wirklich personifizierte Bürokratie.
Auf jeden Fall.
Und das finde ich eh sehr geil. Vielleicht kann man das kurz zwischenwerfen. Immer wenn hier eine neue Alien-Rasse oder irgendwas Neues etabliert wird, dann haben wir einen Off-Erzähler in Form von Stephen Fry, der uns anhand des Hitchhiker's Guide to the Galaxy erklärt, was es mit dieser Rasse auf sich hat und was man so machen sollte und worauf man unbedingt achten sollte. Also eben immer dieser kleine Ratgeber.
Genau, so eine Animationsform, so ein bisschen ja. Irgendwie animiert.
Finde ich grandios.
Ist schon immer sehr witzig, diese einfach. Ja.
Geil, worauf man bei denen achten muss. Wie heißen sie? Vogonen.
Vogonen, ja.
Dass es das Schlimmste ist, wenn die anfangen, ihre Gedichte zu rezitieren.
Richtig, ja. Da gibt's kein gutes Erwachen daraus. Und die Gedichte werden natürlich vorgetragen und die Vogonen haben das Gefühl, dass unsere Gäste das nicht zu schätzen wissen und deswegen werden die kurzerhand rausgeworfen in den Weltall. Werden aber dann aufgefangen und landen im Spaceship von Safford Beeblebrox.
Ja, der Präsident der Galaxie.
Der Präsident der Galaxie und den haben wir vorher tatsächlich mal kurz kennengelernt, bevor die Erde in die Luft flog, weil wir waren auf einer Party.
Sehen wir ihn da? Er wird doch erst im Flashback dann wird gezeigt, dass er auch auf der Party war.
Hat man ihn nicht direkt auf der Party gesehen?
Ich meine nicht.
Ich bin der Meinung, dass er am Ende von der Szene auf jeden Fall auftaucht und sagt, Baby, ich habe ein Raumschiff.
Ach ja, doch, stimmt.
War das so, oder?
Oder? War das im Flashback? Aber auf jeden Fall sagt er das, ist ja auch egal.
Genau.
Ja.
Jedenfalls auf dieser gleichen Party lernt Arthur Dent eine sehr interessante Frau kennen, die wird gespielt von Zooey Deschanel.
Ja.
Und
Trisha.
Genau, Trisha. Die ist so ein bisschen verrückt und ein bisschen spontan und sagt so, lass uns mal hier irgendwo, wo will sie hin, nach Madagaskar?
Ja.
Lass uns mal nach Madagaskar spontan. Und Arthur Dent, natürlich so der typische englische Durchschnittsbürger, sagt so, ja, wollen wir nicht erstmal anfangen, indem wir uns hier ein Date irgendwie in einem Pub irgendwie suchen?
Ja, also lass doch nach Cornwall.
Nach Cornwall, genau.
Das ist so geil. So maximal an die Küste.
Sehr vergleichbar. Und sie findet ihn dann nicht mehr so interessant, weil er hat eben nicht so abenteuerlustig, sie ist nicht so spontan. Also sie hätte ihn natürlich auch gern ein bisschen spontaner gehabt in diesem Moment. Also.
Ja, aber man muss, glaube ich, der Fairness halber schon dazu sagen, so ganz abgeturnt war sie nicht. Und dann kommt aber der Typ und sagt, ey, hier, Baby,
ich hab ein Raumschiff.
Ja,
und
bei hast
wem,
du Bock?
Ja, eben, bei wem landet sie denn dann? Bei dem interessanten Typen, der dann irgendwie sein Raumschiff
besitzt. Ich würde mir dann aber sofort denken, Alter, was sind die für ein Golddigger?
Stimmt schon, die ist ja auch ein Golddigger.
Voll.
Aber dieses Golddiggertum rettet ihr auch ihr Leben, weil die Erde wird platt gemacht und sie ist auf dem Raumschiff von, wie heißt er? Beeblebrox.
Ja, Safford. Und im Zuge dessen rettet sie ja dann auch Arthur und Ford das Leben, weil die werden ja rausgeschmissen und landen dann ausgerechnet da, wo sie gerade auftaucht mit ihrem Raumschiff.
Genau.
Wohlgemerkt ein geklautes Raumschiff. Das hat der Präsident bei so einer, was wurde da verliehen? Irgendwas, keine Ahnung, irgendeine Kundgebung gab es da, eine Präsident ist aufgetaucht, setzt sich in das Raumschiff und zieht ab.
Ja, der Typ ist auf jeden Fall ein krasser Blender und halt ein Verbrecher vom Allerfeinsten. Also ist so,
ja,
so ein Han Solo für Arme. Aber halt.
Ja, und er hat auch noch eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, das hat er sich operativ so ein bisschen voneinander trennen lassen. Das ist auch ziemlich geil, weil es dann halt immer wieder kommt, da mal seine böse Seite, nennen wir es mal, durch. Schon sehr witzig.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber sorry, ich wollte eigentlich nur das zwischenwerfen, dass da eben immer wieder diese Animationsmomente aus dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy eingestreut werden. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, der hat sowieso sehr, sehr verrückte Einfälle, die man hier gar nicht irgendwie so wiedergeben kann. Dazu muss man sich den Film angucken, weil es gibt zum Beispiel einen Moment, wo die dann so gefangen sind und die denken so, ja, okay, we're doomed, so, weißt du, es ist fertig, so, wir können nichts mehr machen. Und dann sagt der Charakter von Ford Prefect, sagt dann, oh no, wait, und sieht dann so einen Hebel, weißt du, und rennt dann irgendwo in die Ecke zu diesem Hebel, fängt an diesem Hebel an zu dran und sagt da so, no, we're dead. Ja. Da passiert dann nichts, so, weißt du. In jedem anderen Film würde er sich durch diesen Hebel irgendwie befreien oder würde er irgendwas rausdrehen oder so. Und hier dreht er an diesem Hebel wie so ein Verrückter und sagt dann, no, we're dead. Ja. Schon ein geiler Moment. Und dann haben die auch so, ich meine, Arthur Dent ist ja immer noch mit seinem Bademantel in seiner morgendlichen Montur unterwegs. Und das fand ich auch so geil. Ford Prefect sagt halt, dass Handtücher extrem wichtig sind. Er muss halt unbedingt Handtücher mitnehmen auf diese Raumschiff. Weil
das wird, glaube ich, auch kurz erklärt im Guide, oder? Dass die so einen krassen Schutz darstellen.
Ja, ich habe das aber nicht gepeilt, inwiefern die Schutz sind. Also ich habe zwar gesehen, dass in einer Gefahrensituation schmeißt er halt dieses Handtuch hoch so vors Gesicht und sagt so,
Ja, der schützt sich auch immer damit, wenn auf die geschossen wird und so, schützt er sich mit dem Handtuch.
Aber inwiefern hilft das?
Handtuch ist der krasseste Schutz im Universum. Okay.
Also ihr seht, wohin die Reise geht.
Aber das finde ich so geil. Sie werden einfach so viele Dinge werden einfach so etabliert und das musst du einfach kaufen.
Ja, musst du einfach kaufen.
Und dann ist aber auch geil, finde ich. Also weißt du, weil wenn du anfängst, hier solche Dinge zu hinterfragen oder irgendwie, also da die Logik zu suchen und so, dann wirst du ja bekloppt.
Nee, Mann, das ist total verrückt. Ich meine, hier dieser Petunientopf und der Walfisch und was da alles vorkommt, weißt du, und überhaupt dieses Raumschiff, als es so die Form verändert und so, weißt du, das sind so alles
Momente. Aber da kommen wir noch hin mit der Handlung, oder?
Ja, da kommen wir noch hin mit der Handlung. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit ich noch weiter erzählen sollte. Insofern.
Naja, vielleicht, was diesen Saffet antreibt, warum der überhaupt mit diesem Raumschiff unterwegs ist.
Ja, genau, dann machen wir weiter.
Ja, weil es gibt ja diesen großen, allwissenden Computer. Übrigens herrlich gesprochen von Helen Mirren.
Ja, krasse Voice-Act, das auch unterwegs hier, die du nicht siehst oder die du praktisch nicht in ihrer menschlichen Form siehst, aber trotzdem hörst du. Das ist wirklich Hochkaräter.
Gibt's einige. Mhm. Ja, ich glaube, der wichtigste dabei ist wahrscheinlich der kleine manisch-depressive Roboter, der an Bord des Schiffs von Saffet ist.
Ja.
Das ist Marvin. Und ja, der ist sehr depressiv. Und der wird gesprochen von Alan Rickman.
Mhm, großartig.
Und der Körper ist Warwick Davis, was ich auch ziemlich cool finde.
Ja, geile Kombo.
Aber irgendwie krass, ne? Weil wir sehen ihn nicht und es ist halt im Endeffekt macht er nur die Bewegung. Aber was heißt nur? Aber Marvin ist schon eine echt geile Figur, finde ich.
Beide aus dem Harry Potter-Universum.
Ja. Jetzt hat eben dieser Supercomputer vor Millionen von Jahren gab es ein Volk, was dem eine Frage gestellt hat nach dem Sinn des Lebens. Oder warum sind wir überhaupt hier? Was soll das alles? Und dann hat der Computer geantwortet, dass sie eben in weiß nicht wie viel Millionen oder tausend Jahren wiederkommen sollen. Und das machen sie dann. Und dann ist die Antwort aber ein sehr nüchternes 42.
Yep.
Und jetzt denkt sich Saffet.
Übrigens in der 42. Minute des Films.
Ja.
Schon ganz geil.
Ja, ist alles eh ziemlich geil durchdacht. Also halt die Liebe zu Details macht den Film schon auch ziemlich geil, finde ich.
Ja.
Naja, und jetzt denkt sich Saffet halt, um sein Image so ein bisschen aufzumöbeln, begibt er sich zu diesem Computer, um die Frage auf die Antwort 42 von ihm mal konkret zu bekommen, weil der eben damals gesagt hat, das wurde ich nicht gefragt, so, dann müsste er auch nochmal später wiederkommen, um das zu erfahren. Und das will Saffet jetzt machen, um dann halt als der geilste Typ dazustehen. Mhm. Der ist sowieso eigentlich nur an seinem Image interessiert, also ein wahnsinnig egoistischer Typ und dabei halt ziemlich abgedreht. Und so sind die dann mit ihm unterwegs, auf Umwegen, um da hinzukommen. Das ist, glaube ich, so die Hauptmission, die die hier haben. Und also für Arthur Dent geht es natürlich darum, irgendwie die Erde zu retten oder wiederherzustellen oder so.
Ja. Ja. Definitiv. Und da tauchen noch ein paar namhafte Namen auf jeden Fall in kleinen Rollen auf. Kelly MacDonald ist dabei von Boardwalk Empire. John Malkovich sehen wir. Bill Nighy. Also schon mal gut besetzt, das Ding.
Ja. Und dann aber auch wirklich Cameos, die man nur findet, wenn man weiß, dass sie da sind, so in Form von Jason Schwartzman und Edgar Wright und so.
Ja.
Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Alle große Fans der Vorlage, also.
Dass der Computer an Bord, das ist ja Thomas Lennon.
Okay.
Und ich kenne ihn halt aus Reno 911. Das ist ein super lustiger Typ, der war früher auch im SNL-Cast und so. Also das fand ich auch sehr geil, weil das halt auch so, der so die panischsten Botschaften halt total gut gelaunt und so rüberbringt. Das ist so ein bisschen das Pendant zu Marvin.
Ja, ist auf jeden Fall das Gegenstück, stimmt.
Ja, fand ich sehr cool.
Auf jeden Fall. Ja, die scheinen auf jeden Fall eine Menge Spaß zu haben bei der Darstellung, indem die ihre Charaktere damit Leben gefüllt haben. Also gerade Sam Rockwell, der dreht ja richtig auf. Ich meine, davor waren ja auch Robert Downey Jr., Will Ferrell war im Gespräch und Johnny Depp und alle drei sind halt große Fans von der Vorlage, von dem Buch. So. Und deswegen,
kann ich mir vorstellen, ja.
Deswegen waren die alle irgendwie drauf und dran, da mitzumachen. Aber Sam Rockwell hat irgendwie in dem Casting, da haben sie gesagt, okay, die, also reicht so, den nehmen wir so, weißt du. Also der hat wohl schon überzeugt und der macht das richtig gut. Ich fand's lustig, wen er sich als Vorbild genommen hat. Hast du das gelesen?
Mhm.
Dass er halt gesagt hat, der nimmt halt Bill Clinton, Elvis Presley und Vince Vaughn. Und das sind die drei Charaktere, die ihn inspiriert haben für die Darstellung von dem.
Das ist auch so eine random Kombi, Alter. Ich weiß nicht, ob man da wirklich was von den Leuten wieder da drin sieht, aber er macht das halt so geil.
Also
drüber alles.
Ist auf jeden Fall drin,
also einfach, der ist mit viel zu viel Energie unterwegs und halt eben auch irgendwie gefühlt so ein Fünfjähriger im Körper eines Erwachsenen.
Aber unfassbar überzeugt von sich.
Ja, ja, maßlos.
Also wirklich. Der Duffman, der fleischgewordene Duffman auf jeden Fall.
Ja, deswegen fand ich es auch so krass. Ich habe mir so ein paar Kritiken wieder mal durchgelesen und es ist unglaublich, wie viele Leute hier gegen Sam Rockwell haten und seine Performance.
Was?
Ja, finden echt viele Leute richtig scheiße.
Unfassbar.
Ja, und auch viele dabei, die dann so sagen, ja, es ist voll die billige Comedy und so. Ich denke so, Alter, okay, dann habt ihr aber wirklich nicht begriffen, worum es hier geht und auch nicht wirklich das mal so wirken lassen, weil es ist ja schon ein wilder Ritt.
Ja, billig ist hier gar nichts.
Und ich finde es auch cool, also hast hier halt auch eine geile Mischung, eben diese Animationsmomente. Ich meine, wie geil ist das, als sie kurz Wolle sind? Weil die dann eben immer, wenn die größere Strecken zurücklegen wollen, müssen die, das wird auch im Guide gut erklärt, warum die dann nicht einfach straight durchfliegen können, sondern müssen die so eine Art Sprung machen, ne, durch einen Hyperspace und dabei ist nie so richtig klar, in welcher Form sie dann da ankommen und ob überhaupt und so. Und dann sind sie eben zwischenzeitlich, sind sie kurz so Wollfiguren. Das finde ich so geil. Aber dann gibt es eben auch eine Menge so, Puppen, ne? Also diese Vogonen, das sind ja Puppen.
Ja.
Und deswegen findest du die Kombination echt cool. Also man hat hier jetzt, glaube ich, kaum CGI.
Ja, wenig.
Also hast du ein paar Greenscreen-Momente, aber wirklich CGI hast du ja nicht. Und
halt die Wesen, die am Beginn, na gut, das CGI war, glaube ich, hier auch bei der John Malkovich-Szene hast du CGI, glaube ich, gesehen.
Ja, mit den Augen, das Ding.
Ja, und mit den
die Beine, ja.
Genau, die Tentakel.
Mhm.
Aber ansonsten eher wenig, stimmt. Aber er lebt halt von seinen Einfällen. Mich hat es auch krass an Community erinnert, so. Die waren halt auch, das hat auch eine super kreative Serie, die halt immer sich wieder neu erfunden hat, weißt du? Und so war es ja auch, war es halt von nichts sicher, so. Immer wenn du mit irgendwas gerechnet hast, dann haben die sich irgendwas Verrücktes ausgedacht. Das war schon cool.
Sehr geil, dass du jetzt so viel Spaß damit hattest.
Ja, ist komisch, weiß nicht. Also ich entschuldige mich förmlich bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dass ich dem so Unrecht getan habe, weil der ist wesentlich toller, als ich in Erinnerung habe. Also muss ich mal sagen, muss mal eine Lanze brechen. Jetzt bin ich auf deiner Welle.
Na geil.
Das ist auch so lustig, ey. Ohne jetzt so viel über das Finale zu verraten, aber wie hier Olle Seffert dann so in dem Wohnwagen steht und an dem Elektroherd rumdreht, weißt du? Weil er denkt, so startet er das Raumschiff irgendwie, ja. So, weißt du? Und dann dreht er diesen Elektroherd auf der Erde rum, weil er nicht weiß, so, was das ist.
Allein, das dass er so diesen witzig. Wohnwagen für ein Raumschiff hält, ist so geil.
Das ist schon geil. Das ist schon geil genug, ja.
Ja, und dann auch bei dieser Schießerei, als der Marvin da halt so durchläuft und der wieder sagt, so siehst du, ich hab's euch doch gesagt, es wird alles in Tränen enden.
Ja.
Ja,
Marvin, okay, ich muss die beiden Gefangenen holen, danke für diese vertrauensvolle Aufgabe. Ja, darauf habe ich mein Leben lang gewartet und so. Ja. Und er ist immer so vor sich hin so palabern, so wie scheiße eigentlich alles läuft.
Ja, nur am Motzen auch über seinen Job und überhaupt, dass er da überhaupt nicht sich ausleben kann. Und
ja.
Ja,
manisch-depressiver Roboter ist schon eine geile Idee.
Ja, und ich meine, man kann natürlich schauspielerisch hier das ein oder andere Ding bemängeln, aber ich finde halt, es passt zu dieser Sorte Comedy. Weil das, was Mos Def hier macht, ist stellenweise natürlich schon maßlos drüber.
Mhm.
Aber eben, ich finde, das passt gut hier rein.
Finde ich auch.
Also, was ja eh ein komplett artifizielles Ding, was maßlos drüber ist und.
Ja, ist halt ein bisschen Anarcho alles. Insofern kann man das.
Also, hier kann man ja auch, ich weiß nicht, wie man hier auf die Idee kommen kann, irgendwas ernst zu nehmen. Also, es ist von vornherein so angelegt, dass du das nicht ernst nehmen sollst.
Ja, ja, eben. versteht sich von selbst.
Das Ding mit den Mäusen und so, also ist ja auch alles wahnsinnig ironisch.
Ja, und der Computer, also hier dieser, der Computer selber so, weißt du, dass er dann sagt, da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Kommt in 8 Millionen Jahren nochmal wieder zurück, genau. Weißt du, so eine Sachen so, weißt du, da kann man auch den Film nicht ernst nehmen, wenn man so eine Szene hatte.
Das ist so geil.
Und dann kommen die beiden auch noch wieder. Das ist auch noch witzig. Also schon geiler Film.
Ja, cool.
Geht 1:49, 2005. Und ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges fehlt und dass da einiges vielleicht nicht umsetzen konnten. Aber ich glaube, den Geist so der Vorlage, der sind sie, glaube ich, schon einigermaßen gerecht geworden. Kann ja Kitty mal erzählen, ob sie das Buch gelesen hat, ob sie die Vorlage kennt und oder jetzt nur den Film an sich mag, aber das Buch nicht kennt.
Mhm.
Weil wenn sie beides mag, dann spricht das natürlich für die filmische Umsetzung.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, vielleicht reißt der eine ein bisschen die Punkte runter, den Durchschnitt, der vielleicht das Buch sehr mag und sagt so,
ja, aber dann halt Film, eben, weil die nicht alles da reinbekommen haben oder so, aber was ich so recherchieren konnte, ist, dass die eben diesem ironischen Unterton, den das alles hat, wohl eben auch das Buch, dass sie dem sehr gerecht werden.
Okay.
Die sagen halt, bei manchen Figuren konnte ich so rausfinden, dass die eben nicht ganz so sind, wie im Buch, beziehungsweise dass wohl auch andere Figuren irgendwie zusammengefasst wurden oder ganz weggelassen und so. Mhm. Klar musst du ja irgendwie einen Film kriegen und ich meine, der geht nicht mal 2 Stunden, ne? 1:49. Weil sonst wäre das wahrscheinlich ein ziemliches Epos.
Ja, klar. Das hätte man, im Jahre 2022 hätte man es wahrscheinlich als TV-Serie verfilmt.
Mhm.
Daraus irgendwie 10 Teile gemacht oder so mit mehreren Staffeln eventuell.
Ja, würde mich auch
kann
nicht wundern.
Kann man gut auswenden, dann ein Universum daraus zu machen.
Wenn dann nochmal jemand einen Anlauf nimmt, um sich dem neu zu widmen, würde mich echt nicht überraschen.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
Hast du gelesen, wer da ansonsten noch geplant war für die Regie? Weil ich finde das eigentlich voll schade, ne? Dass so ein Garth Jennings ist jetzt wirklich kein großer Name, dass der nicht durch diesen Film irgendwie zu Größerem gekommen ist. Das wundert mich so ein bisschen, weil also in meinem Umfeld mag den jeder.
Ja, aber es ist halt abgefahren, dass wenn du die Zahlen anguckst, das von Publikumseite und von Kritikerseite, das ist halt sehr...
Ist überschaubar, ne?
Überschaubar, was hier die Punkte sagen. Insofern,
allein
schon deswegen hat er wahrscheinlich keine großen Angebote bekommen.
Na, stimmt, war jetzt auch nicht finanziell der Riesenerfolg.
Nee, hat 50 Millionen Budget gehabt, knapp über 100 eingespielt.
Das ist nicht doll.
Doll ist es nicht.
Ja. Jedenfalls fand ich es halt witzig, dass ursprünglich Jay Roach das auch mal machen sollte und das dann an Spike Jones abgegeben hat, der ja auch irgendwie aus dem Musikvideobereich kommt.
Ja, klar.
Ja, und
das wäre auch interessant gewesen von ihm.
Naja, zumal er hat dann eben Garth Jennings vorgeschlagen. Naja. Ja, deswegen, also Musikvideos ist ja eigentlich eine komplett andere Baustelle, aber ich finde, der hat es hier halt richtig gemacht.
Ja, du weißt halt, wie du bildstark Sachen inszenierst und wie du kreative Einfälle hast und einbauen musst in 3-4 Minuten. Weißt du, das ist schon mal eine gute Basis für so einen Film, der halt nicht rational erzählt ist oder der halt irgendwie Science-Fiction-Elemente hat oder Fantasy-Elemente. Also im Grunde genommen ist es ganz cool, wenn du Musikvideos gemacht hast und weißt, wie man visuell jemanden beeindruckt.
Ich hatte ja auch zwischenzeitlich dann Bock, Galaxy Quest mal wieder zu gucken. War doch auch Alan Rickman.
Ja, das war ja auch.
Aber war Sam Rockwell nicht auch dabei?
Bei Galaxy Quest?
Oder? Nee.
Glaube nicht.
Nein, ich glaube, ich verwechsel da was. Aber Alan Rickman auf jeden Fall. Und irgendwie, den fand ich damals auch echt lustig.
Ja, Sigourney Weaver war das noch, wa?
Ja, stimmt.
Den mochte ich auch.
Okay, ja. Ist ja geil, ey. Das freut mich, dass der bei dir gestiegen ist.
Ja, der hat gewonnen. Aber wir hatten ja schon beide Beispiele hier in diesem Podcast. Ja, Filme, die wir Ewigkeit nicht gesehen haben und wo wir dann dachten, Alter, okay, so geil sind die nicht mehr. Und andersrum Filme, die ich damals nicht geil fand und jetzt plötzlich bei der Wiedersichtung denke, was war da los, Guess?
Ja, aber das Erste ist häufiger, ne? Dass die Filme irgendwie, dass man die damals irgendwie geil fand und die jetzt heute, dass man sich dann irgendwie stellenweise fragt, was war da los?
Ja, gefühlt ist das wahrscheinlich kommt das ein bisschen häufiger vor, hast du recht, aber weiß ich nicht. Prozentual gesehen, mag sein.
Ja, weil also so mörderkomplex ist der Film ja jetzt nicht, dass du das, was hier so verspielt daran ist und irgendwie so bekloppt, dass du das damals irgendwie übersehen haben könntest.
Nee, aber es geht ja auch nicht nur um komplex. Ich meine, ich hatte ja neulich auch den Film von Scorsese hier, Alice Doesn't Live Here Anymore. Ja. Und den habe ich auch vor 10 Jahren gesehen und habe den mit 3 Sternen bewertet und gucke mir den heute an und denke so, nee, der Film ist gut. Mhm. Vielleicht bist du teilweise zu jung für Filme oder ich war dir zu langsam oder du warst in einem anderen Mindset, was auch immer.
Ja, also würde jetzt erstmal ausklammern, dass du 2005 zu jung für diesen Film warst.
Digga, ich war 15, ich war 17 Jahre jünger als heute, also
ja.
17 Jahre im Leben eines Menschen können schon ein bisschen Erfahrungswert noch mit reingekriegt haben.
Ah ja,
ist so.
Schieben wir es jetzt mal auf deine Kinobegleitung.
Ich weiß nicht, das könnten 1000 Aspekte sein, woran das liegt.
Ja, ist auch egal.
Ja.
Alright, dann sollen wir mal die Zahlen verraten.
Machen wir das.
Auf IMDb ist er bei 6,7. Das ist schon nicht so doll, wie du gesagt hast. Metascore ist bei 63. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,1 und vom Publikum 3,5. Letterboxd 3,2.
Das ist alles sehr überschaulich.
Finde ich auch. Das ist fast schon dünn, finde ich. Aber naja.
Überschaulich.
Überschaubar wahrscheinlich.
Wahrscheinlich meine ich die überschaubar, ja.
Ja.
Wo ich immer meinen Wodka Red Bull trinke.
Ich tippe bei dir auf. Achteinhalb.
Das ist korrekt.
Geil.
Er ist ja selber verwundert.
Nee, weil manchmal ist dann schon so dieses Impulsive am besten.
Ja.
Gar nicht groß hinterfragen.
Vollkommen richtig, 8,5. Von wahrscheinlich 6,5 oder so. Also 2 Punkte gesprungen.
Geil. Das gibt's selten.
Du bist noch höher, glaube ich.
Beim Herrn Guess.
Alter, vier, fünf Mal gesehen. Das ist schon eine Ansage. Ah. 9,5.
9.
9.
Ja.
Okay.
Ich bin bei 9 Punkten. Und das immer noch, ey, nach all den Jahren. Wirklich, ist geil.
Na, siehst du, funktioniert noch.
Ja, ist ein toller Film.
Ja, ich mag den auch, neuerdings.
Und ich meine, so ein paar Leute hatte ich auch wirklich nicht mehr auf dem Zettel, ne? Ich war am Anfang sogar kurz überrascht, dass Zooey Deschanel dabei ist, ne? Kam das aber so wieder so, ja klar, die ist ja Love Interest und so.
Ja, das wusste ich aber auch nicht mehr.
Die Trisha, wie heißt die? Die wird ja die ganze Zeit Trillion nur genannt, ne? Weil sie, glaube ich, Trisha McMillan heißt oder so.
Mhm.
Ja, wie auch immer.
Einfach ein Wort draus gemacht.
Mhm. Ja, aber weil der Zephyr kann sich ja auch seinen Namen nie merken. Der nennt Arthur Dent ja auch die ganze Zeit anders.
Ja, Albert und so.
Ja.
Und der verbessert ihn immer. Arthur. Voll der schwere Name. Na, schon geil. So, kommen wir zum zweiten Film. Das ist definitiv eine andere Tonalität. Und,
Meinst du?
Naja.
Fandst du nicht lustig, oder was?
Ich würde mal nicht sagen, dass das irgendwie das gleiche Genre ist, wie Per Anhalter durch die Galaxis.
Ja, gut. Hier fehlt der Moment, wo sie zwischendurch Wolle sind.
Ja, der fehlt hier. Der hätte mich auch sehr überrascht, muss ich zugeben.
Das wäre mal ein Plot-Twist
gewesen. Paul Newman und Liz Taylor in einer Szene auch einmal zu Wolle werden. Und sich Handtücher vors Gesicht halten.
Siehst du, es wird Zeit für eine neue Fassung. Garth Jennings soll doch bitte mal die Katze auf dem heißen Blechdach neu inszenieren.
Zeit für ein Mashup. Großes Kino jetzt.
Mhm.
Cat on a Hot Tin Roof aus dem Jahr 1958. Ein sehr hochdekorierter Film. Und in Kritikerkreisen genießt er auch einen ziemlich kultigen Status, sag ich mal.
Naja, ist ein großer Klassiker. Vor allem, glaube ich, deswegen, weil das war ein Bühnenstück, ne?
Ja.
Tennessee Williams.
Ja, literarische Vorlage von ihm. War Pulitzerpreis auch gewonnen.
Ja, eben. Sehr bekannter Autor, Pulitzerpreis gewonnen. Und ich glaube, für einen Tony waren sie auch mal nominiert. Also, das Ding hat ein bisschen Geschichte.
Aber hallo.
Und dann wurde es als Film inszeniert.
Ja, auch nicht gerade von unbekannten Regisseur und Drehbuchautor Richard Brooks, 8-fach Oscar nominiert in verschiedenen Departments.
Mhm.
Also unter anderem Kaltblütig habe ich gesehen.
Ja, der fehlt mir auch noch, ja.
Der ist richtig geil. Hier, Elmer Gentry ist von ihm.
Capote-Buch, ne?
Ja, genau. Ist von Capotes Buch. Und
Looking for Mr. Goodbar wollte ich auch immer mal sehen. Also gibt schon, der hat einiges gemacht, was mir noch fehlt.
Definitiv ein Name.
Ja, aber den kannte ich nun tatsächlich schon. Die Katze auf dem heißen Blechdach. Du wahrscheinlich auch, ne?
Ich auch. Zu einer ähnlichen Zeit gesehen wie Per Anhalter durch die Galaxis, lustigerweise, das letzte Mal. Also vielleicht 2-3 Jahre später, 2009 oder so, habe ich den gelockt.
War das damals deine erste Sichtung?
Damals war es die erste Sichtung,
okay.
Richtig.
Okay.
Und jetzt praktisch nochmal gerewatcht. Und Im Gegensatz zu Per Anhalt durch die Galaxis fand ich den aber schon damals gut. Mhm. Das kann ich hier schon mal vorausschicken. Und Richard Brooks war nicht der einzige Drehbuchautor. Mitgeschrieben hat noch James Poe. Das ist der Autor von den 80 Tagen um die Welt und Lilien auf dem Felde, dürfte man vielleicht kennen. Mhm. Also große Leute hier unterwegs. Gab auch 6 Oscar-Nominierungen für Die Katze auf dem heißen Blechdach. Bester Film. Actor in a Leading Role. Best Actress in a Leading Role. Director wurde nominiert. Best Writing und beste Kamera. Hat keinen einzigen gewonnen.
Ja, finde ich auch krass.
Schon abgefahren. Mhm. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr berühmter Film.
Ja.
Und auch hier wieder der zweite Teil vom Hochzeitsgeschenk für Kitty und Zwarok.
Ja, nochmals liebe Grüße. Das finde ich eh eine interessante Mischung, die beiden Filme.
Total. Weil,
wie du schon gesagt hast, von der Tonalität definitiv was ganz anderes. Und jetzt haben wir hier so einen, ja, einen Klassiker aus dem alten Hollywood, wenn man so will.
Ja.
Weil von 1958 ist, glaube ich, schon auf jeden Fall noch die Zeit von eben den Leuten. Sehen wir ja auch eben an den beiden Hauptrollen hier.
Auch eigenhändig vom Ehemann gepickt, muss man an der Stelle sagen, diese beiden Filme aus dem Lostop. Da waren ja noch ein paar mehr zur Auswahl, aber die beiden sollen es dann sein. Insofern gehen wir mal davon aus, dass sie auch hoch im Kurs stehen bei Kitty. Mhm. Ja. In diesem Sinne willst du mal die Story zusammenfassen.
Ja. Es geht um die Familie Pollitt, heißen die, ne?
Die, kann
oder?
Sein, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Das hast du nicht aufgeschrieben, okay. Ja, das ist ja auch fast eine Art Kammerspiel, wobei, also spielt zumindest mal alles auf einem großen Anwesen und das verlassen wir auch nicht über die Dauer des Films.
Ja, bis auf die Anfangsszene. Die ist halt außerhalb dieses Anwesens, da kommen wir erst hin.
Ach so, ja, okay, gut. Also wir kommen am Anwesen an. Ach so, du meinst der Vorlauf, okay, klar. Mhm. Ja, weil es geht um den Sohn dieser Familie, den ältesten Sohn, das ist Brick, gespielt von Paul Newman. Mhm. Und ja, der ist so ein Typ, fällt mir gerade KZ ein, Alter, steht mit, steht mit beiden, ah, fuck, wie heißt denn dieser Ausspruch, Alter? Egal, krieg ich nicht mehr zusammen. Geil, das habe ich gesagt, mir fällt KZ ein, aber jetzt kriege ich das Ding nicht mehr zusammen.
Jetzt hast du alle so heiß gemacht und dann...
Ja, dürfte selber nachschlagen, ja. Jedenfalls hat Brick ein ziemliches Alkoholproblem. Und deswegen ist er zu Beginn des Films im Stadion und kommt auf die geile Idee, sturzbetrunken nochmal ein paar Hürden zu nehmen. Also einen Hürdenlauf.
Und ja, aber er ist ein ehemaliger Sportstar, muss man an der Stelle sagen.
Ja, also. Ja.
Er war schon mal wirklich im Profisport unterwegs, mhm. Aber da will er halt, da denkt er, wäre er immer noch.
Aber Baseball, ne?
Ja, genau.
Oder was wurde erzählt, ja.
Nee, Football, glaube ich. Footballspieler war es.
Ach, stimmt. Richtig. Mhm. Genau, Brick war Footballspieler und da verhältnismäßig erfolgreich, aber das ist eben auch ein großes Thema des Films, dass die Zeit eben vorbei ist. Er war dann Kommentator von Footballspielen, fand das aber auch ziemlich deprimierend, weil er im Endeffekt, er meint, da über was zu berichten, was er selber nicht mehr machen kann, das ist halt frustrierend. Und so sehen wir ihn eben am Anfang des Films, wie er mal wieder gut einen über den Durst getrunken hat und dann auf die Idee kommt, jetzt über ein paar Hürden zu springen. Mhm. Ja, und an der einen Hürde bleibt er natürlich ordentlich hängen, bricht sich dann das Bein und dann geht es zu diesem Anwesen, das ist eben am Tag danach. Da ist er dann eingegipst und mit Krücken unterwegs. Mhm. Und es steht der Geburtstag des Vaters der Familie an. Genannt Big Daddy. Von allen und jedem und das auch verdammt oft im Verlauf des Films.
Yes.
Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wie oft das war.
Also durchschnittlich runtergerechnet auf jeden Fall einmal pro Minute.
Genau.
Auf die Laufzeit des Films.
104 Mal.
Schon geil.
104 Mal fällt hier Big Daddy. Damit wir auch ja nicht vergessen, wie der gute Herr heißt. Aber ja, das ist, wir befinden uns hier eben in den 50ern in den Südstaaten von Amerika. Und es wird hier auch die Konföderiertenflagge geschwungen und es ist eh alles noch so ein bisschen in der Zeit zurückgeblieben und es ist halt eben so ein altes, großes Südstaatenanwesen und Big Daddy ist da der Chef im Haus und das lässt er auch ziemlich raushängen und Brick hat einen jüngeren Bruder, ist verheiratet, der ist verheiratet und hat 2 Kinder, ne? Waren das 2 oder 3? Wie auch immer.
Der hat irgendwie gefühlt, hat er 17 Kinder.
Ja, weil die halt wahnsinnig laut sind eben und super nervig und ja. Die legen sich aber ordentlich ins Zeug, um sich bei Big Daddy auch eben, um dem tief in den Arsch zu kriechen und
Big Daddy macht aber kein Geheimnis draus, dass er da eher genervt von ist und knallt mal gerne die Tür zu, wenn die da anfangen, Klavier zu spielen. Oder?
Naja, eben. Die haben alle möglichen Dinge vorbereitet, um ihn zu beeindrucken, aber Big Daddy hat da keinen Bock drauf. Mhm. Weil halt offensichtlich ist, warum die das machen. So, der jüngere Sohn ist halt interessiert dran, dass, wenn Big Daddy dann mal ablebt, dass er dieses Anwesen weiter verwalten darf.
Yep.
Und es sieht aber alles danach aus, als wäre eben Brick da der Erste, der zum Zug kommen sollte. Der hat aber eben echt andere Sorgen und auch gar keinen Bock drauf. Hm. Und das lässt der genauso raushängen, weil der ist dann eben gleich, in dem Moment, wo wir in dem Haus sind, ist er eigentlich nonstop am Picheln. Jetzt ist Brick auch verheiratet mit Maggie. Das ist die Figur von Elizabeth Taylor. Die Katze. Mhm. Die hier im Titel steht. Und ja, sie liebt ihn sehr und versucht halt in dem ganzen komischen Familiengeflecht irgendwie eine möglichst gute Figur abzugeben und ihn so ein bisschen in die Richtung zu drängen, dass er mal ein bisschen langsam machen soll mit dem Trinken, um irgendwie an diesen Festlichkeiten teilnehmen zu können. Und er hat da aber eben gar keinen Bock drauf und sie versucht das alles noch der Familie gegenüber möglichst gut dastehen zu lassen, hat dann ein Geschenk für den Vater besorgt in seinem Namen und er hat aber nicht mal Bock, die Karte zu unterschreiben und er ist da halt wahnsinnig anti die ganze Zeit.
Ja.
Ja, jetzt ist, glaube ich, wichtig für den Plot oder für den Konflikt, der sich hier durch den ganzen Film zieht, dass dem Moment, wo Big Daddy ankommt, gibt es auch einen Bericht aus dem Krankenhaus, weil der zuständige Arzt ist nämlich auch mit bei. Mhm. Und Big Daddy hatte eine Untersuchung und die Ergebnisse, die präsentiert werden, die zumindest Big Daddy präsentiert werden, sind halt nicht die richtigen. Die erzählen ihm alle, so ist alles fein. Und der Arzt erzählt dann aber Brick und im Zuge dessen dann eben auch den anderen Leuten, die da rumhängen, dass das nicht gut aussieht und dass er in absehbarer Zeit sterben wird. Der ist nämlich an Krebs erkrankt.
Mhm.
Ja, und dann geht's um die Vorbereitung dieses Geburtstages und die Spannungen, die dann nach und nach hochkochen aufgrund der ganzen Konflikte, die es da gibt.
Hm. Schon ziemliches Pulverfass hier.
Ja.
Die Familiengeheimnisse, die
ich
so
weiß nicht,
brodeln.
Wie weit man noch erzählen soll. Also ich glaube, wichtig dann doch auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für manche Leute ein Spoiler ist, weil es gibt noch eine Figur, die im Off, aus dem Off erzählt wird, das ist der beste Freund von Brick.
Ja, das kann man erzählen.
Der ist gestorben und das stellt für Brick ein Riesenproblem dar. Und was da mitschwingt im Film, was aber wohl auch vor allem im Originalmaterial halt sehr viel offensichtlicher ist und da eben auch bedient wird als Thema, ist diese homosexuelle Komponente. Weil der beste Freund war eben auch Bricks große Liebe. Und deswegen ist dieses Arrangement, was er mit Maggie hat, eben auch eher nur das.
Ja.
So eine Verabredung, dass die halt diese Ehe aufrechterhalten, um eben in diesem ganzen Familiengeflecht irgendwie weiter bestehen zu können. Ja, ich finde, es kommt auf jeden Fall viel zu kurz. Das, weil man merkt, dass das drin ist in dem Stoff, aber es wird im Film halt wirklich krass übergangen.
Ich finde aber auch, dass es mitschwingt. Also ohne jetzt die literarische Vorlage zu kennen. Ich finde, dass das definitiv schon unterschwellig rüberkommt.
Ja, aber eben, es sollte eigentlich...
Offensichtlicher.
Nee, also gar nicht, dass du es offensichtlicher präsentiert bekommst, aber es sollte viel mehr Thema des Konflikts sein.
Mhm.
Weißt du, weil wenn du jetzt mal die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den beiden Hauptfiguren siehst, das nimmt ja am Ende nochmal eine gewisse Wendung. Und der Weg dahin ist, finde ich, nicht gut erzählt, dadurch, dass die so viel von dieser Komponente rausgelassen haben.
Okay.
Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil das hat viel damit zu tun, wie ich das auch gefunden habe.
Okay, ist abgefahren, weil ich finde, dass dieser gewisse Raum für Interpretation, den die offen gelassen haben, wo du bestimmte Sachen denken musst, was damals vorgefallen ist, was ja nicht explizit immer erklärt wird, so bis ins kleinste Detail. Das fand ich schon halt sehr gut. Dass du dir selber so ein bisschen so ein paar Sachen zusammenreimen musst, was ist da letztendlich vorgefallen. Du kriegst halt immer nur so ein bisschen Bruchstücke reingeworfen.
Ja.
Das hat mir gefallen.
Ich mochte das früher auch. Mhm. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass sie damit da ziemlich viel Kraft rausnehmen, weil das Ende dadurch so willkürlich wird, was die Haltung von seiner Figur angeht.
diese Wendung, okay?
Mhm. Weißt du, das hat eine brutale Willkür, weil das davor nicht weiter thematisiert wird. Weil ich finde, so wie sie das mitspielt, ist es schon ziemlich geil, weil sie quasi für sich entschieden hat, das ist so, ich akzeptiere das so und habe meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Er aber überhaupt nicht. Und mit dem Ende, was erzählt wird, hast du keine Chance zu blicken, wie er da hinkommt.
Okay, ich weiß, was du meinst.
Weißt du, weil seine große Liebe, wie landet er dann bei dem Ende jetzt?
Ja, aber das ist jetzt die Frage, ob das denn wirklich das aussagen soll, was jetzt im Buch vorkam. Also das, was die rausgeschrieben haben. Ob das jetzt wirklich der Charakter aus dem Film ist von ihm. Das ist eben dieser Teil, den ich reininterpretiere, wo ich sage,
aber
das
selbst,
ist eben nicht 100%.
Ja, und selbst wenn du das weglässt und diese große Liebe wirklich nur eine platonische war und er halt weiterhin so unterwegs ist, wie er den 90% des Films unterwegs ist, weil er das Problem mit dem Vater hat, aber eben auch seinen besten Freund verloren hat. Mhm. Auch da ist der Bruch, wird nicht erzählt. Also wie er zu dieser Wendung kommt, das wird nicht erzählt.
Ich hätte dann Erklärung. Aber naja, das wäre ein Spoiler.
Das wäre ein Spoiler, okay. Naja, weil ich finde, das sind eben so Sachen, die mir so aufgefallen sind, wo ich eben finde, das ist nicht mehr das Meisterwerk, wie ich es in Erinnerung hatte.
Okay.
Ich habe da echt so das ein oder andere Ding auszusetzen. Vor allem auch tatsächlich das Schauspiel von Paul Newman. Ich bin echt froh, dass ich schon einiges von ihm gesehen habe, was lange danach kam und dass ich gesehen habe, dass der schauspielerisch noch echt gewachsen ist, weil der hat wirklich geile Sachen gespielt. Das gehört nicht dazu. Der spielt das Ding hier mit mehr oder weniger einem Gesichtsausdruck durch und es funktioniert halt komplett über seine absurd blauen Augen. Also das ist halt auch so, als ich dann gelesen habe, dass die es ursprünglich in Schwarz-Weiß drehen wollten und dann sich natürlich dafür eingesetzt wurde, so ey, hallo, wir haben Paul Newman, wir müssen seine blauen Augen sehen. Mhm. Der Film profitiert enorm davon.
Hätte dir Brando mehr gefallen, weil der war ja sehr enttäuscht, hat er gesagt in einem Interview, dass er nicht gefragt worden ist und er hätte das viel besser gemacht als Paul Newman.
Und das Ding ist, es klingt zwar wieder so nach dem großkotzigen Brando, aber garantiere ich dir, dass der das geiler gespielt hätte, weil Paul Newman macht das hier echt, also das ist noch nicht mal so, dass man sagen könnte, der spielt das reduziert, sondern für mich ist es wirklich ganz platt den Text bedient. So, das ist aber,
das ist,
hat man auch ein bisschen mit der Inszenierung und so diesem alten Hollywood zu tun. Weißt du, so diese Momente, wo er steht im Türrahmen am Bad, sie kommt auf ihn zu und er dreht sich weg Richtung Kamera, um dann mit dem Rücken zu ihr zu stehen und quasi darauf zu warten, dass sie von hinten an ihn ankommt. So. Das sind so Moves, das würde man heute sowieso nicht mehr so machen. Aber wie er das spielt, ist halt, finde ich, ziemlich platt.
Das ist, glaube ich, das, was du bei Ryan Gosling immer kritisierst, dass du sagst, er zeigt halt nur eine Facette von seiner Figur und zeigt halt nur eine Seite im Laufe des Films und verändert die nicht groß, variiert die nicht groß. In dem Fall ist es halt angepisst, so, weißt du? Ist halt so
ein, ja, aber ich finde es alles ziemlich aufgesetzt. Weißt du, wenn einer für mich authentisch angepisst ist, den ganzen Film über, dann ist das auch fein. Mhm. Es geht nicht drum, für mich ist gutes Schauspiel nicht, wenn du in die kleinste Rolle möglichst viele Facetten packen kannst, sondern das, was du da spielst, muss für mich einfach glaubwürdig sein.
Okay.
Und ich finde, er hat halt wirklich, vor allem in der ersten Hälfte spielt er das echt dünn, finde ich. Das wird dann besser, weil, also es profitiert enorm davon in dem Moment, wo er viel mit dem Vater zu tun hat. Mhm. Weil da sind ja auch, die Dialoge kriegen dann natürlich mehr Fahrt und da hat er auf jeden Fall, muss er richtig gegen was anspielen und das merkst du. So, dann, weil dann kriegt es langsam so ein bisschen Leben. Das Stoische, was er davor macht, das ist für mich nicht gefüllt. So, das finde ich leider echt irgendwie dünn.
Da kritisiert er hier Paul Newman nicht.
Das find, ich finde es auch krass, weil ich mag den nur wirklich sehr. Aber das ist hier, und auch da wirklich nehme ich, also berücksichtige ich schon, aus welcher Zeit der Film stammt und wie damals inszeniert wurde und so. Auf jeden Fall hätte Brando das Ding gekillt im Vergleich zu dem, was Paul Newman hier macht.
Ich als großer Paul Newman-Fan werde mal nichts zu sagen.
Ich bin doch auch Paul Newman-Fan.
Seit heute nicht mehr. Du bist offiziell ausgeschlossen aus dem Paul Newman-Fanclub.
Genau. Ich muss meinen Mitgliedsausweis abgeben.
Ja,
so.
Bitte beim Rausgehen bitte abgeben.
Ja. Du, also ich war auch überrascht. Umso besser fand ich das, was Burl Ives hier gespielt hat, weil der den Big Daddy spielt, macht das in meinen Augen echt groß.
Ja, der war gut.
Da, also alles, was ich da kritisieren könnte, geht komplett auf die Inszenierung, aber das ist eben, so wurde halt inszeniert, die Sachen werden entsprechend groß ausgestellt. Ich finde das, man merkt hier halt an sehr vielen Ecken und Enden, dass es ein Bühnenstück ist.
Das auf jeden Fall. Das schreit förmlich Bühnenstück, so von wegen. Also teilweise willst du so zwischen den Szenen, wartest du schon auf den Applaus, weißt du, vom Publikum, ja, so, genau. Weißt du, die jetzt irgendwie so, die irgend so einen krassen Dialog jetzt irgendwie und, mit Applaus verlassen.
Und das meine ich halt, das ist halt die Inszenierung. Voll. Und das wurde aber auch schon damals vereinzelt besser gemacht. Also es gibt Bühnenstück-Adaptionen, wo du das nicht dermaßen vorn Latz geknallt kriegst, dass es ein Bühnenstück ist. Und ich meine, wir haben ja gerade auch für eine der nächsten Episoden mussten wir einen Film gucken, der ja auch ein Bühnenstück ist.
Ja, gleiche Tonalität. Also auch so ein Film, wo du denkst so, also ohne, dass du weißt, dass es ein Bühnenstück ist, siehst du beim Gucken, siehst du, okay, das kann auf der Bühne genauso funktionieren.
Ja, aber da finde ich eben, haben die das wirklich perfekt gelöst, dass die das eben, dass sich das nicht mehr nach einem Bühnenstück anfühlt.
Mhm.
Und hier ist es eben gerade, was das Staging angeht und so, ist es fast schon auch ein bisschen wie auf der Bühne inszeniert.
Ja. Obwohl das im Film natürlich noch atmosphärischer ist, wenn dann dieser Sommerregen letztendlich rausbricht und die gehen dann raus, weißt du, und stehen in diesem Regen. Ja, das geht natürlich, so eine Sache geht natürlich auf der Bühne nicht.
Ja.
Das ist ein Vorteil vom Film.
Nee, und ich habe ja auch generell meistens gar kein Problem damit, wenn ich beim Gucken merke, dass es halt eigentlich auf der Bühne stattfindet normalerweise. Dann finde ich es ja oftmals auch spannend zu sehen, was für filmische Mittel wählen die, um entsprechend was zu unterstützen oder vielleicht dagegen zu arbeiten und so.
Ja.
Finde ich sehr spannend. Also ich meine, haben wir jetzt natürlich Tragedy of Macbeth hat da wahrscheinlich das Krasseste sowieso gemacht.
Mhm.
Finde ich, weil da hast du nun wirklich einen sehr klassischen Text, aber so wie es inszeniert ist, also wenn das eine Bühne wäre, müsste das ja das abgefahrenste Theater ever sein.
Aber super minimalistisch auf der anderen Seite.
Ja, eben, aber ja. Dann trotzdem wieder mit ganz eben minimalistischen Mitteln, wie es eigentlich auf einer Bühne auch geil wäre, aber war sensationell. Also ja, gibt's sowas und sowas. Aber im Grunde geht es ja nur darum, dass die Charaktere, die müssen das halt mit Leben füllen. Und ich finde eben, Paul Newman hat für mich gerade in der ersten Hälfte, war das ziemlich leblos, das Ganze.
Mhm.
Ja.
Abgefahren.
Ging dir nicht so.
Fiel mir nicht negativ auf. Also wenn du mich jetzt fragen würdest nach den besten Leistungen von Paul Newman, wäre der jetzt für mich auch nicht ganz oben oder wäre auch nicht in den Top 5 die Katze auf dem heißen Blechdach. Also was die Oscar-Nominierung angeht, kann man drüber streiten. Aber nicht so, dass mir so negativ aufgefallen ist. Also ich sehe schon, der hat schon Rollen gehabt, da sehe ich wieder dieses von wegen, man sollte schon irgendwie so subtilere Facetten zeigen oder so ein bisschen, ich fand es halt zu einfach so, dieses von wegen so, ja, ich bin halt die ganze Zeit angepisst und total abwesend.
Mhm.
Oder abweisend, meine ich so, zu meiner Frau und zu allen möglichen und habe eigentlich gar keinen Bock hier zu sein.
Ja, aber abwesend trifft es leider auch, ja.
Abwesend auch, genau. Aber es gab so subtile Momente, die fand ich halt gut, so, weißt du, dass man halt sieht, so, der trinkt nicht aus demselben Glas wie seine eigene Frau, weißt du, und da merkst du, was da vorgefallen und willst halt wissen, so, er schreckt halt immer so zurück vor ihren Berührungen und so. Und ich finde es schon, da gibt es schon mehrere Momente, die ich halt sehr gut fand.
Ja, aber das habe ich ihm eben nicht geglaubt. Also diese abweisende Haltung, die hat sich für mich, also die war so aufgesetzt. Für mich hat das eben echt wirklich erst, das wurde richtig dreidimensional erst, als der eben dann im Keller mit seinem Vater ist.
Ja, dann kommen natürlich die stärksten Szenen von ihm, definitiv. Aber ich fand die vorher jetzt auch nicht schlecht.
Ja, ich finde es halt so schade, weil das geht nun mal, also dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Figuren steht halt im Fokus des Films.
Ja, durchaus.
Und gerade mit der Auflösung wäre das, ey, wie geil wäre das, wenn du davor wirklich spüren würdest, wie abgeturnt er von ihr ist, dass du da wirklich fast schon eine körperliche Abweisung spürst, weil ihm quasi schlecht wird in dem Moment, wo sie sich ihm nähert. Und was hättest du dann für eine Fallhöhe zu dem Ende? Also, weißt du, du könntest das wirklich viel größer aufziehen und meine ich gar nicht größer spielen, aber wenn du das spüren würdest.
Das hat dann also einen Impact, ja.
Ja, weil ich finde, sie macht das natürlich auch mit dem Pathos, den man aus der Zeit kennt, aber ich finde, sie spielt das geil. Und als ich dann gelesen habe, Alter, das ist ja auch super krass, wobei vielleicht hat dir das tatsächlich sogar geholfen, so tragisch das ist, aber das ist ja einen Tag vorm Dreh ihr Mann gestorben.
Ja, bei einem Flugzeugabsturz.
Holy shit.
Wahnsinn.
Und ich meine, das war jetzt nur der dritte von 8, aber trotzdem war die zu dem Zeitpunkt mit dem verheiratet und auch wenn es gerade mal nur ein Jahr war, ist der einfach einen Tag vorher umgekommen, Alter. Ja, und da muss die so ein Ding drehen. Das ist schon, aber ja, also Respekt. Aber wie gesagt, vielleicht konntest du das sogar benutzen, aber es ist schon.
Ich meine, das ist krass. Ich meine, die war ja immer pünktlich am Set und so gewesen, war ja ein Trooper, war immer vorbildlich, aber die hat ja nichts gegessen in dieser Zeit vor Trauer.
Mhm.
Und dann gab es ja diese Essensszene am Tisch, wo die dann alle so ein bisschen sie so ein bisschen sorgenvoll angeguckt haben. Und das war dann tatsächlich auch so wegen den Ereignissen hinter der Kamera, weißt du, weil schon krass, wenn du weißt, was dahinter steckt.
Ja, und sie fand ich eben echt gut.
Ja, wenn ich zum Beispiel schauspielerisch total, also viel zu viel fand und ein bisschen daneben war, die Frau von seinem Bruder.
Danke, klar. Maggie hieß sie, ne?
Das war, die hat definitiv ein paar Stimmen zu viel raufgetan und das war alles sehr, sehr, sehr laut und.
Die hat ja auch mit diesem Südstaaten-Dialekt viel zu viel gemacht, finde ich.
Ja, die hat es übertrieben, ja.
Weil das finde ich auch bei Taylor schön subtil, so, da hast du halt geglaubt, dass die so spricht.
Voll. Ja, die war super. Mochte ich auch.
Okay, aber das heißt, du hast ja doch so das eine oder andere Ding zu kritisieren.
Ja, ein bisschen, aber was mich an dem Film halt beeindruckt, und das hat mich damals schon beeindruckt, dass sie im Jahre 1958 halt so viele Tabuthemen angesprochen haben, weil das war damals noch das Golden Age von Hollywood, weißt du, und dass sie so eine Sachen wie Alkoholsucht, Depression in einem Film behandeln, Ehebruch, dann dieses Homosexualität, auch wenn es unterschwellig ist, so eine Sachen wie Gier, weißt du, weil das ist schon abartig, wie die sich teilweise verhalten, um halt irgendwie, um da das Erbe irgendwie hinzukriegen. Und damals war ja noch so, dass man versucht hat, in Filmen Charaktere in den Vordergrund zu rücken, die irgendwie, weißt du, die entweder heldenhaft sind oder die irgendwie eine Vorbildfunktion haben. Aber das hier war für mich einer der Filme mit Für eine Handvoll Dollar oder beziehungsweise Zwei glorreiche Halunken, die den Hays Code zum Stürzen gebracht haben. Weil diese ganzen Sachen, die der Hays Code angemerkt hat, von wegen, du darfst das nicht, du darfst Religion nicht verunglimpfen, du darfst, keine Ahnung, Ehebruch nicht irgendwie filmisch inszenieren und so. Darauf hat er hier komplett geschissen. Und der Hays Code war ja dann irgendwie 10 Jahre später knapp, haben sie den ja begraben, weil sie gesagt haben, ey, damit kommen wir hier nicht mehr durch in Hollywood. Weil das sind ja die großen Klassiker dann geworden. Das ist einer der Filme, die diese Tabuthemen angesprochen hat. Und der gesagt hat, Hays Code hinterher, wir drehen im 1958 halt einen Film mit den Themen. Und das wiederum fand ich schon ziemlich krass. Also ist schon.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Es ist halt, es fühlt sich halt dann leider eben doch so nach angezogener Handbremse an. Aber klar, muss man auf die Zeit schieben und verstehe ich ja auch alles in allem. Ich fand den ja trotzdem gut, ne? Verstehe mich nicht falsch. Der ist nur stark, wirklich stark gefallen.
Abgefahren. Bei mir. Aber du gehst ja konform mit Tennessee Williams, der auch den Leuten abgeraten hat, sich diesen Film anzugucken. Weil er fand ja auch diese Thematik, dass das so, dass man so bestimmte Sachen hat rausgenommen hat aus dem Buch und das im Film so gut wie gar nicht behandelt.
Ja.
Da hat er gesagt, das wirft Hollywood komplett zurück in der Geschichte und guckt euch nicht diesen Film an, der den Leuten abgeraten, dann ins Kino zu gehen.
So könnte man das nämlich auch sehen, dass man halt sagt, hey, der hat eigentlich die Chance verpasst, wenn er diese Themen schon drin hat, halt da Vollgas zu geben. Und so war es halt wahrscheinlich der Versuch, irgendwie alle zufriedenzustellen und vielleicht hättest du auch diese Hauptrollen nicht bekommen, ne, wenn du jetzt hier so einen Skandalfilm draus machst.
Vielleicht, ja.
Man weiß es nicht.
Ich meine, selbst Paul Newman war ja durchaus, weil er dachte, es wird eine 1:1-Verfilmung von der Bühnenadaption und selbst da weicht der Film ja in einigen Punkten ab und er war auch enttäuscht von der Verfilmung. Also, der ist auch kein Fan davon gewesen. Fand ich aber ziemlich abgedreht, wen sie noch gefragt haben und wer abgesagt hat für die Hauptrolle.
Ja, aber also das kannst du mal sehen, dass das wahrscheinlich mit dem Stoff zusammenhing.
Was für ein Name, Alter. Elvis Presley haben sie diese Rolle angeboten, die ja nur wirklich schauspielerisch oder rein von der Thematik oder von der Tonalität des Films ja komplett anders ist als alles, was er sonst gedreht hat.
Ja, hätte ihm gut getan.
Das hätte ihm gut getan, ja. Montgomery Clift wurde gefragt, was wiederum interessant war, weil er ja diese ist er schwul, ist er nicht schwul Diskussion damals entbrannt hat, so der erste unter diesen alten Hollywood-Stars. Ja,
aber gut, vielleicht wollte er es gerade deswegen nicht, weißt du?
Kann auch sein. Und Robert Mitchum. Noch ein schauspielerisches Schwergewicht. Also alle drei wurden gefragt und haben gesagt, nee. Weil Paul Newman war damals noch extrem in den Kinderschuhen, was die Schauspielerei angeht. Also der war noch kein großer Star.
Ja.
Hat auch wesentlich weniger verdient als Elizabeth Taylor hier für den Stoff.
Ja, die war da schon echt groß.
Die war größer. Ja. Die war ein Star.
Robert Mitchum wäre auch gut gewesen, Alter.
Ja, der ist krass, den mag ich. Also wenn du mich so nach meinen Top 10 dieser alten Garde an Schauspielern fragst, Robert Mitchum ist für mich da definitiv dabei, finde ich immer groß.
Ja.
Der war noch nie schlecht in irgendeinem Film. Hast du die Nacht des Jägers gesehen?
Nee, der fehlt mir.
Was ein Typ, Alter. Der ist eine Wucht.
Ja, ich mochte den ja auch schon öfters sehr in Filmen. Also, aber Paul Newman ja auch. Deswegen, das ist jetzt halt mal, gerade wenn du sagst, das war ja noch ziemlich am Anfang. Ich meine,
verzeihen wir.
Ich finde es halt so ein bisschen schade auch, weil, Alter, das ist mal wirklich, das ist der Inbegriff von einem geilen Typ. Für mich. So, der ist einfach so kernig und muss eh kaum was machen. Dann hat er diese absurd blauen Augen. Also eigentlich reicht schon fast, wenn der einfach nur ist. Aber hier ist das irgendwie, finde ich, ein bisschen leblos gewesen, leider.
Okay, ist bei dir die Katze leicht vom Dach gerutscht. Hat geregnet. Hat wirklich geregnet in dem Film, ja.
Yay!
Ja, an einer Stelle regnet es ziemlich, ja.
Hält sich gerade nochmal fest an der Dachrinne.
Mhm.
Na, bin ich mal gespannt, wie weit der gefallen ist. Bei mir ist der, kann ich dir auch den Tipp geben, der ist gleich geblieben.
Okay.
In den 12 Jahren, wo ich ihn jetzt nicht gesichtet habe, der hat von mir die gleiche Punktzahl gekriegt wie damals.
Es klingt nicht so, als wärst du so bei dem Meisterwerk, wie jetzt vielleicht von der Kritik gehandelt wird.
Nee, bei Meisterwerk-Status bin ich nicht.
Aber fandst du immer noch gut?
Ja, ja. Definitiv ein geiler Film.
Mhm.
Also schon interessant, diese Familiengeheimnisse von damals irgendwie langsam zu entblättern. Natürlich hätte es bissiger sein können unterm Strich und das, was du kritisierst, kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber unterm Strich ist das wirklich ein geiler Film.
Ja, den Big Daddy Count vielleicht noch ein bisschen runterfahren, dann wird es der Nummer auch gut tun, finde ich.
Sind dann mehr Big Daddies gefallen als in Silent Hill
der, Rose?
Der Rose-Name, ja.
Oder
hast du mal mitgezählt?
Tochter, oh Gott. Nee, stimmt.
Hast du gleich 2 Filme gesehen, gibt's wo ziemlich bestimmt oft Namen gerufen werden.
Ja, stimmt. Ja. Aber dann gibt es doch bestimmt auch irgendeine Webseite, die sich mit sowas befasst.
Ja, wenn es sie nicht gibt, fragen wir einfach Dennis. Der soll einfach Silent Hill und Katze auf dem heißen Blechdach nochmal irgendwie gegenüberstellen und die Namen zählen.
Mhm.
Der macht das. Der ist nicht umsonst unser Praktikant. Hast du eine neue Aufgabe?
Ja, geil.
Bitte einmal in Silent Hill die Namen zählen. Ja, wollen wir zu den Punkten kommen. Von Cat on the Hit on Roof. Die Katze auf dem heißen Blechdach aus dem Jahr 1958. Geht eine Stunde 48. Geht ja genauso lange wie.
Und ist nee. Ab 18 Jahren freigegeben immer noch, ne?
Ja.
Ja, stimmt, du hast recht. Knapp, ne? 1,49, 1,48.
Ja, eine Minute kürzer als der erste Film von den beiden.
Ist das vielleicht die perfekte Länge für Kitty? Na?
Fragen wir mal Jan Immann. Den wolltest du doch, die Vorlage, oder?
Genau, 1,48, komisches Maß, aber gut.
1,48 Meter, ja, wirklich komisches Maß.
Autsch.
Ich komme mal zu dem Punkt, bevor wir uns hier noch weiter reinreiten, bei dieser romantischen Rezension von uns beiden.
Mhm.
IMDb 7,9, Metascore 84, Rotten Tomatoes 7,7, 4,3 von Publikum und Letterboxd 703,8, also das sind schon bessere Zahlen als beim ersteren Film.
Ja.
Das ist schon sehr ordentlich, hat schon einen gewissen Status.
So, jetzt darfst du anfangen.
Jetzt darf ich anfangen. Ich sage, der ist auf eine 7 gefallen.
Mhm. Das ist falsch.
Naja, 7,5 ist dann.
Nee, ich bin sogar noch bei 8.
Du bist echt noch bei einer 8.
Aber ich war halt bei 10, ey.
Okay,
also davor war ich definitiv bei 10. Und jetzt ist der mal kurz auf eine 8 gerutscht.
Okay.
Ich glaube, du bist bei 8.
Ja, das ist richtig.
Ey.
Die Einigungsklingel ertönt, wir sind beide bei 8. Aber okay. Ich wusste noch nicht, dass der vorher bei dir diesen 10-Punkte-Status hatte.
Doch, insofern, ich fand den früher echt groß.
Gut, dann, dass er 3 Punkte nicht gefallen ist, war mir schon klar. Sondern ich dachte, so vielleicht 2 Punkte runter. War ja auch so.
Ja.
Aber dann nicht auf 7, sondern auf 8. Eieiei, der Tag ist ja schon gelaufen hier mit den,
naja,
den Hochzeitstagbesprechungen hier.
Wir haben ja noch ein paar Filme.
2,5 Stunden Minus.
Nein, 1,5. Das ist beim ersten halben daneben gelegen.
1,5.
Und jetzt 1,5.
Mieses Punkteraten. Es gab übrigens Feedback, ja, vom letzten Mal, was die Silent Hill Rezension angeht.
Jetzt kommst du mit 2 Leuten, oder?
3, bitte. 3 Stimmen gab es bisher, die auch ihre eigenen Punkte abgegeben haben und die waren alle bei 5,5 bis 6.
Ja, das Schöne ist, liebe Leute, dann würde die anderweitig ganz schön verkacken, weil dann wären die ja, wenn die konsequent tippen, wären die ja dann bei den ganzen anderen Sachen, wo ich immer richtig liege, wären die ja weiter nehmen. Und deswegen...
Nein, das ist jetzt wieder schon Lee in a nutshell, einfach alles verallgemeinern.
Bin ich in a nutshell? Ja. Du bist der Verallgemeinerer vom Herrn, Alter.
Nee,
frag mal, also wenn es um Extreme geht, Alter, da bist du die Bildzeitung.
Ich bin auf jeden Fall die Prinzessin, aber du bist der König der Verallgemeiner, insofern.
Ach so, okay, gut.
Ja, es gab nämlich auch andere Beispiele, wo die Leute bei mir gesagt haben, Alter, nee, so klangst du überhaupt nicht, sondern du klangst so und so. Und umgekehrt auch bei dir gesagt haben, so vollkommen richtig, was Lee gesagt hat. Die Punkte hätte ich auch getippt. In dem Fall, bei dem Film war es halt nicht so.
Mhm.
Das ist ja nicht generell so. Und so wie du das jetzt sagst, so ja, bei anderen Filmen werden dann und so.
Na, fürs Protokoll, das die sagen trotzdem alle noch daneben, ne? Also
Außer Nils, der hat gesagt, 5,5 bis 6 hätte er getippt. Mhm. 5,5 bis 6, da war ja meine 6 mit drin. Aber keine 4,5, niemand hat auf eine 4,5 getippt.
Ist ja gut jetzt.
Ist ja gut jetzt. So, jetzt fangen wir mit normalen Rezensionen an. Haben wir hier unserem Hochzeitspärchen 1:14 gewidmet. Das ist, glaube ich, da haben wir, glaube ich, unser Soll erfüllt.
Ja, ist das hier.
Sweet, I can't wait to spread 10 minutes of fun over 5 hours.
Aber hallo.
Gut, 5 sind es nicht geworden, aber trotzdem.
Ja, gut. Ja. Vielleicht werden es ja insgesamt 5 Stunden, schauen wir mal.
Mhm. Ja, stimmt, ein bisschen was haben wir noch auf der Uhr.
Wir haben noch selber was geguckt und haben noch 4 eigene Projekte. Die werden wir jetzt mal raushauen. Als erstes du.
Ja, bei mir ist wieder ein bisschen Double Feature angesagt. Und wenn du den ersten Titel hörst, wirst du auch gleich wissen, welches der zweite ist.
Mhm.
Weil ich mache das ja meistens, versuche ich es zumindest so zu machen, dass das ein bisschen fundiert ist. Deswegen habe ich mir Ghost in the Shell angeguckt.
Okay.
Aus dem Jahr 1995. Ein japanischer Film. Animiert. Und das Original zu einer Art Remake, was es dann 2017 gab, der kommt später.
Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Habe ich mir zusammengereimt.
Siehste? Naja, das Ding ist, es gibt ja tatsächlich noch Sequels zu Ghost in the Shell und so. Also es hätte ja jetzt auch sein können, dass ich hier irgendwie so eine Manga-Reihe mache, aber...
Und dann mit dem dritten anfängst einfach so mittendrin oder was? Das wäre sehr ungewöhnlich.
Ist das der dritte? Jetzt 95 oder was?
Nein, ich meine, weil du jetzt meintest so von wegen, ich hätte ja auch von den Sequel eins bringen können. So. Also
ja, da hätte ich doch jetzt den Ghost in the Shell und dann irgendwie das Sequel, oder nicht?
Das Sequel von einem Animationsfilm?
Ja.
Ungewöhnlich.
Was? Okay.
Naja, wenn du sagst Ghost in the Shell, dass du von dem Animationsklassiker redest und dann sagst, du machst ein Double Feature, dann dachte ich natürlich erstmal an die Realverfilmung und denke nicht jetzt an, oh, okay, vielleicht bringt er danach dann Ghost in the Shell 4. Funktion japanischer auch. Animationsklassiker von 99.
Naja, aber ist jetzt der von 95 ist ja schon genau das. Also das ist schon auf seine Art ein Klassiker aus diesem Animationsbereich.
Ohne Frage. Neben Akira und anderen Konsorten
ist
das schon ein oft genannter.
Eben, und Akira kenne ich und diesen hier kannte ich nicht. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich kenne ihn auch nicht.
Okay, aber du kennst wahrscheinlich den von 2017.
Den kenne ich wiederum. Und ich kenne Akira, aber ich habe schon evaluiert, ich weiß nicht, ob sich alle Zuhörer daran erinnern können, ich bin nicht der Riesen-Anime-Fan und habe viele von diesen Animationsklassikern auch nicht gesichtet. Also Miyazaki ist so der Erste, der mir so gefallen hat von diesen japanischen Animationsfilmen. Alles, was so davor war, diese ganzen Actionfilme und die kultig verehrten Filme, ich fand auch Akira jetzt so mäßig.
Na okay, ich fand es eine Zeit lang schon echt cool.
Ist nicht so meins.
Hm. Ja, muss man mögen.
Hm.
Ja, ich glaube, wenn man das mag, dann ist das hier schon ein echt großer.
Kommt da deine Sci-Fi-Liebschaft?
Naja, total. Also zumal, das ist ja schon auch, man merkt bei dem Film halt auch, dass Blade Runner hier wieder eine Inspiration war, die oft zitiert wird und der ganze Look und auch so inhaltlich und so, das ist schon auf jeden Fall Blade Runner inspiriert.
Mhm.
Also wir schreiben das Jahr 2029 und die erzählen, dass die Technologie jetzt so weit fortgeschritten ist, dass die Menschen... die werden quasi gepimpt mit Technologie. Die kriegen Implantate und sind übers Hirn dann, die meisten von den Menschen sind dann übers Hirn mit dem Internet verbunden.
Mhm.
So, das heißt, du hast kaum noch Menschen unterwegs, die nicht in irgendeiner Form technisch getuned sind über irgendwelche Features.
Ich frage mich so langsam, warum diese ganzen Sci-Fi-Filme nicht ein bisschen weiter in die Zukunft gegangen sind, wo sie diese fliegenden Autos etabliert haben und irgendwelche komischen technischen Neuerungen. Anstatt einfach so 20, 30 Jahre nach vorne zu gehen. So, die dachten wohl, der technische Vorsprung geht ein bisschen schneller vonstatten oder was?
Also klar, das ist jetzt nur noch irgendwie 6, 7 Jahre hin.
Ja.
Aber mal ganz ehrlich, wir sind alle zwar via Handy, aber die meisten Menschen sind 24/7 im Internet verbunden.
Ja, okay.
Deswegen, das finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt gerade aus den 90ern gibt es so viele Filme, die spielen halt irgendwie Anfang 2000er, als hätte es da irgendwie einen Sprung gegeben, wo plötzlich Autos fliegen. Ja, ja, so bin ich voll bei dir.
Die Untergrundgesellschaft habe ich noch nicht gesichtet irgendwie, die in der Kanalisation liegt und mit zerfetzten Klamotten rumrennt.
Wo sind die?
Ja.
Oh Mann. Ja, also Cyborgs sind jetzt halt alltäglich.
Mhm.
Das ist erstmal das Grundsetting. Und es geht los mit einer... die ist sowas wie Polizistin und arbeitet für Sektion 9. Das ist so ihre Abteilung, für die die unterwegs ist, und die ist da Officer bzw. Major und wird deswegen auch Major genannt. Und das ist unsere Hauptfigur, Major Motoko Kusanagi. Die ist eben von dieser Sektion 9, und eine Sequenz, wo sie beim Einsatz ist, damit steigt der Film auch mehr oder weniger ein. Sie haben am Anfang noch so eine kurze Sequenz, mit der etabliert wird, wie sie entstanden ist. Also quasi ihr Körper wurde künstlich angefertigt. Und wie das mit ihrem Hirn aussieht, da erfährt man dann mehr im Verlauf des Films. Sie ist jedenfalls für diese Abteilung unterwegs und ist halt so der krasseste Polizist, wenn du so willst. Weil die ist primär nackt und hat aber dadurch, wenn sie nackt ist, kann die so eine Tarnfunktion aktivieren, wo die dann in jeder Umgebung quasi unsichtbar ist. So ein Camouflage-Modus, für den sie aber nackt sein muss. Das haben die natürlich dann beim Remake so ein bisschen anders gelöst. Und so wird sie losgeschickt zu so einem Einsatz, das ist ziemlich politisch, da geht's dann eben um hochrangige Politiker, und der eine davon, der macht eben krumme Machenschaften und deswegen muss der gefangen werden, und dann geht's dann noch um so Cyberkriminelle, die da intervenieren wollen, und das ist alles ziemlich komplex. Mhm. Der Einsatz am Anfang spielt auch keine große Rolle, also es geht dann eher drum, wo sie dann danach drauf stoßen. Da geht's nämlich drum, die stoßen auf einen Cyborg, der gehackt wurde. Und jetzt ist das eben das große Thema hier im Film, dass einer, der dann Puppenspieler genannt wird, Puppetmaster, der hackt Cyborgs, um dann mit denen irgendwelche kriminellen Dinge zu machen. Und da steckt aber mehr dahinter, und weil unsere Hauptfigur, Major, das erahnt, dass da mehr dahinter steckt, macht sie sich auf die Suche, und das auch so ein bisschen, ohne dass Section 9 das komplett mitbekommt. Weil eben es sehr danach aussieht, als wären da Leute aus Section 9 mit involviert.
Okay.
Und dieser Sci-Fi-Plot, der hat aber diverse andere Ebenen, die schon zum Teil echt verdammt deep sind. Und da geht's sehr stark um Selbstfindung, um Geschlechter, schon auch, also jetzt primär Identität, aber eben auch in Verbindung mit Geschlechtern. Und das ist ziemlich geil.
Okay.
Ja. Das ist schon echt cool. Mochte ich sehr.
Das klingt ja schon mal nach einem guten Fazit.
Ja, also es macht, glaube ich, wenig Sinn, jetzt hier tiefer auf die Handlung einzugehen, weil es ist, wie gesagt, sehr komplex. Mhm. Und ich glaube, das kann man dem Film schon vorwerfen, wenn man kein Faible für solche Filme hat. Dann hast du hier erst recht im letzten Akt eine wahnsinnig große Erklärarie von dem, was wir hier gesehen haben.
Da wäre eine Menge Fässer aufgemacht. Ich erinnere mich auch an andere Anime-Filme, wo am Ende auch eine Menge erklärt wird von irgendwelchen Protagonisten. Also ja. Das ist, glaube ich, auch so typisch.
Ja. Und aber eben, für mich hat das noch eine andere Ebene, mindestens eine. Und das ist schon eben auch irgendwo sehr philosophisch und deep. Mhm. Und das hatten wir ja gerade schon bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das ist halt, da punkten die bei mir irgendwie, wenn die dann sich so philosophischen Themen widmen, erst recht. Das wurde ja später noch x-mal gemacht, ne? Dieses Thema, ab wann ist AI quasi ein eigenständiges Lebewesen? Und dieser Ghost, von dem hier im Titel die Rede ist, der Ghost in the Shell, Ghost ist quasi das Synonym für eine Seele. Und weil sie eben im Grunde eine Seele in einem Shell, also Shell ist dann dieser Cyborg-Körper, geht es eben um die anderen Ghosts und wie die da reinkommen, und so, wie gesagt, ist alles so ein bisschen Selbstfindung und Identität.
So.
Ja.
Ja, vielleicht habe ich diese ganzen tiefergehenden Themen damals nicht gesehen, als ich die anderen Filme gesehen habe. Kann auch sein.
Hm. Ja, der Regisseur ist im Manga-Bereich ziemlich bekannt oder hat zumindest eine Menge davon gemacht. Das, was ich von ihm kenne, ist ausgerechnet Nils Holgersson.
Das hat er auch gemacht?
Ja.
Abgefahren.
Ja, und basiert eben auf einem Manga, was 91 rauskam, von Shiro Masamune. Und ja, war ein Hit. Also hat 2,2 Millionen Dollar gekostet, umgerechnet. Hat dann natürlich im Kino nicht die Welt eingespielt. Mhm. Aber Video Sales, Alter, allein in den USA 6,5 Millionen. Deswegen, also das wurde dann natürlich zu diesem Kult-Hit. Und das gab dann Sequels und Jahre später eben dann eine Real-Life-Fassung davon und über die spreche ich später. Jetzt mal zu den Zahlen. Geht auch nur eine Stunde 23, also deswegen, ich finde sowieso, wer Fan ist in dem Bereich, sollte sich das auf jeden Fall angucken.
Okay.
Ist ein geiler Film. 7,9 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 76. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,9 und vom Publikum 4,2. Auf Letterboxd 4,0. Und ich glaube, das ist für so ein...
Das ist gut.
Für so ein Anime ist das schon richtig gut. So, und jetzt du.
Jetzt ich.
Musst du noch irgendwas wissen, oder?
Läuft ja rosig heute. Naja, gut, dadurch, dass du natürlich nicht so ins Detail gehen konntest... was die Story angeht, aus Gründen, dass man das auch mal selber irgendwie ergründen kann, wenn man sich den Film anguckt, hast du natürlich nicht allzu viel erzählt. Aber es kam rüber, dass du den magst.
Ja, ich mag den. Und was ich kritisieren würde, ist, glaube ich, eben wirklich, dass der am Ende im Vergleich zu allem, was man davor gesehen hat, relativ trocken wird.
Mhm. Zu viel Exposition.
Ja, aber eben er punktet bei mir definitiv mit diesem philosophischen Ansatz, den das alles hat.
Mhm.
Ghost in a Shell.
Animation, fand's auch geil?
Na, die sind sehr zeitgemäß, finde ich. Das ist
also ein
das,
was man so, als, ja, ja, klar, als heute.
Das ist das, was man so aus den 90ern kennt und ist, glaube ich, auch dem Budget angemessen. Da gibt es natürlich eine Menge Filme aus Japan, die krasser aussehen.
Mhm.
Aber eben, ich finde so den Style, den das hat, weißt du siehst auch zum Beispiel so eine Panem-Werbung. Also das ist halt voll Blade Runner für mich sofort.
Naja, schon. Ja, gerade diese Animes ist schon, das ist schon auch ein Ding, was sich Blade Runner, was Blade Runner Spuren hat.
Ja, eben so komplett, wie diese Welt hier erzählt wird mit den Waffen, die die haben und die Klamotten, weißt du, so der Typ, mit dem sie unterwegs ist, trägt auch immer so einen langen Mantel und so. Das hat alles, dieses Cyberpunk-Ding, wird hier halt auch voll bedient und das ist für mich irgendwo im Ursprung immer Blade Runner.
Und das finde ich halt so krass, warum dieser Film so maßgeblich in der Filmlandschaft etabliert ist, weil selbst wenn du Blade Runner 20 Jahre nicht siehst, wenn du irgendeinen Film siehst, der so ein bisschen die Optik hat, wirst du dann denken, so, Alter, jetzt Blade Runner-Optik.
Ja, eben. Halt echt krass. Maßstäbe gesetzt, wie halt Kubrick mit so ziemlich jedem seiner Filme und das feiere ich natürlich sehr.
Ich sag eine 8,5.
Ich bin bei 8.
Bei einer 8, okay. Ja. Konsequent daneben diesmal. Bei jeder Rezension. So muss es sein.
Ja, genau.
Das ist der Guest von vor einem halben Jahr. Da ist er wieder.
Zurück zur alten Form, sehr
zurück
schön.
Zur alten Form, ja. Comeback.
Mhm. Ja, so viel zu Ghost in the Shell von 95.
Okay.
Der andere kommt gleich. Jetzt erstmal du.
Ja, dann unterbreche ich mal kurz deine Ghost in the Shell Serie und stimme die Leute mal wieder ein bisschen auf Halloween ein, weil ich habe hier einen Slasher aus den 80ern.
Oha.
Ein paar fehlen mir von damals. Und da gibt es ein paar, die ich auch immer wieder nachholen wollte. Bei dem, den ich jetzt bringe, hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn das so bleibt, dass mir der fehlt, weil das war nicht so doll.
Oha.
Es gab nämlich nach Slashern wie hier Michael Myers und Jason und so, kamen die nämlich wie aus Pilze aus dem Boden geschossen, kam halt eine Reihe an Slashern in die Videotheken und es gab etliche, die irgendwie das Licht der Welt erblickt haben. Und das hier soll einer der besseren sein aus dieser Riege. Und deswegen habe ich mir aus dem Jahr 1981 einen Film angeguckt, der heißt The Prowler. Der hat verschiedene Titel. Der wurde unter anderem auch als Rosemary's Killer beworben. Und, sicher nicht ohne Hintergedanken, was die Werbemaschinerie angeht, als Pitchfork Massacre.
Alter. Also die letzten beiden Titel sind ja wirklich der blöde Versuch, da irgendeinen bekannten Namen mit reinzubringen.
Ja, das stimmt.
Also,
aber mein Lieblingstitel von allen, den habe ich noch gar nicht genannt, ist mit Abstand der deutsche Titel.
Okay, jetzt kommt wieder was.
Der ist mega. Mhm. Der deutsche Titel des Films heißt Forke des Todes.
Alter.
I have a question. What the fuck?
Ein echter Schocker.
Forke des Todes. Wie geil ist das denn bitte?
Oh Gott.
Das ist wirklich eins der geilsten deutschen Titel, die ich jemals gelesen habe.
Oh mein Gott, Alter.
Ja, Forke des Todes hieß der im Original. ist ein Slasher von 81 und genießt in einigen Horror-Genre-Kreisen tatsächlich Kultstatus.
Also ja?
Einige mögen den.
Nie was davon gehört.
Den habe ich jetzt gesichtet und der Regisseur des Ganzen war Joseph Zito. Das ist schon mal ein Regisseur, der hat ein paar Sachen gemacht, die man kennen könnte, aber auch eher so Videotheken-Krabbeltischware. Missing in Action von Chuck Norris ist von ihm. Red Scorpion, das war Dolph Lundgren, glaube ich, damals.
Ja, den kenne ich sogar.
Den kennst du sogar, ja. Den habe ich auch damals gesehen. Das ist so seine Filmografie. Ungewöhnlicherweise fängt dieser Slasher im Juni 1945 an. Da steigt er nämlich ein.
45?
Ja. Aha. Wir sehen nämlich Kriegsheimkehrer vom Zweiten Weltkrieg in Amerika. Und die bereiten sich vor, also ein paar von denen sind halt schon bei der Armee gewesen, ein paar kommen gerade zurück, unter anderem ein junger Soldat, der gerade aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Und es steht eine Abschlussfeier einer Highschool bevor. Und als dieser junge Soldat zurückkehrt, muss er herausfinden, dass seine Geliebte ihn betrügt. Seine Freundin. Und das ist die Geburtsstunde des besagten Slashers in The Prowler.
Ah, guck mal, ist schon wieder das.
Oh my God, this is so romantic, I'm going to scream. Get ready.
Das ist total romantisch. Bei der Rezension drückst du jetzt den gleichen Sample wie vorhin. Ja, bei der Hochzeitstag-Gratulation. Nicht schlecht, ne?
Ja, klar. Klingt doch jetzt schon im Ansatz sehr romantisch.
Ja, total. Also schon
macht eigentlich, die da auch fremdgehen?
Eigentlich ganz cooler Einstieg am Anfang, weil du siehst auf einmal, du siehst so einen billigen Slasher. Also was heißt billig? Aber du siehst diesen typischen Slasher, aber halt keine 80er Jahre abgeschnittenen Jeans-Hosen-Kids am See. Sondern halt irgendwie Zweiter Weltkrieg, alle so in Uniform und alle so fein gekleidet und so, wo ich denke, ist schon mal ganz cool, ist anders. Mhm. 30 Jahre später steht ein erneuter Abschlussball in demselben Ort an und ein Serienkiller in Armeeuniform eröffnet die Jagdsaison. Ob das etwas mit den Ereignissen 30 Jahre zuvor zu tun hat? Das werde ich jetzt mal nicht beantworten. Und das ist praktisch die Rahmenhandlung von The Prowler. Und der ist leider komplett vergessenswert. Also das Schauspiel ist ja allgemein nicht sehr groß oder irgendwie groß erwähnenswert in irgendwelchen Slashern. Aber ich gucke mir lieber einen jungen Kevin Bacon an oder irgendwie die Teenies in den Freitag der 13. Film als hier. Das war wirklich unter aller Sau. Der Einzige, der namhaft ist und der Einzige, der mit Abstand so ein bisschen was kann, ist Lawrence Tierney, der hier mitspielt in jungen Jahren. Lawrence Tierney ist der Alte aus Reservoir Dogs.
Oh Gott.
Der den ganzen den Auftrag gibt und so weiter. Weißt du, der so ein bisschen, also ein kultiger Darsteller. Und den hat Tarantino unter anderem auch bei Reservoir Dogs besetzt, weil er natürlich ein Riesenfan ist von The Prowler. Natürlich. Das ist nämlich einer dieser Filme, die Tarantino geil findet. Und ich frage mich, warum.
Und sonst keiner. Nee, du meintest ja, er freut sich an einer gewissen Beliebtheit. Ist die Frage, wie viel Schuld Tarantino an dem Phänomen hat?
Ja, ein paar mögen den, aber das ist eine komplett uninspirierte Story, wie ich finde. Und Alter, und jetzt kommt wirklich das Schlimmste von allen. Das war für mich der größte Albtraum. Ich habe diesen Film nur auf Deutsch gekriegt.
Oh.
Und habe ihn in der Synchronisation geguckt.
Ja, die Forke des Todes.
Die Forke des Todes auf Deutsch. Und Alter, ey, die Synchro von dem Film. Ich meine, in meiner Jugend oder allgemein so 30 Jahre meines Lebens habe ich synchronisierte Filme gesehen.
Ja.
Und das ist mit Abstand aus den Untiefen der Hölle sein Onkel, ist das hier, die Synchronisation.
Okay, warum?
Ich habe noch nie so eine schlimme Synchro gesehen, wie hier gerade zu Forke des Todes. Es war grausam, Alter. Du hast irgendeinen 60-Jährigen, der von einem offensichtlich 20-jährigen Synchronsprecher synchronisiert wird. Ohne Scheiß. Du hast so einen Typen, der auf einmal mit so einem Hamburger Dialekt redet.
Wie geil.
Weil sie einen Synchronsprecher da rangezogen haben. Mhm. Ey, das ist unter aller Sau, Alter. Die scheinen hier einfach nur irgendwelche YouTube-Typen angesprochen zu haben, zu sagen so, ey, könnt ihr mal hier vielleicht so ein paar Sätze drüber reden?
Haben sie das in den 80ern gemacht?
Nee, ja. Haben sie nicht, aber so klingt das. Okay. So klingt das, als hätten sie irgendwelche YouTube-Streamer einfach gesagt, so irgendwelche Nerds, die da Call of Duty spielen, könnt ihr mal hier vielleicht eine Rolle in einem Slasher synchronisieren. This is a chopper! Ja. Also
oh
wenn,
boy. Okay.
Wenn Schwarzenegger als Englischprofessor durchgeht, dann hast du die Jungen für die Qualität der Synchronsprecher. Das war katastrophal. Also die Synchronriege, Alter, hier. Das war die schlimmste Synchronisation, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Wirklich. Mit Abstand.
Oh wow.
Das sorgte natürlich auch nochmal für einen absoluten Abfall. Weil ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein, zwei Punkte mehr gekriegt hat, wenn ich den im Original gesehen habe. Das war wirklich ein kompletter Abfuck.
So gleich?
Ja.
Wow.
Und jetzt kommt das einzige Highlight des Films. Und das aber dafür mega. Mhm. Die Kills, beziehungsweise die Practical Effects,
ja,
kommen von Tom Savini.
Okay.
Und der hat hier richtig auf die Kacke gehauen. Mhm. Also was die einzelnen Kills angeht und was den Blooting-Faktor des Films angeht, mega. Also wirklich überkrass. Und Tom Savini selber sagt, das ist eins seiner Lieblingswerke, so, wo er jemals irgendwie mitgewirkt hat, so was seine eigene Arbeit angeht. Und das unterschreibe ich. Also das ist wirklich groß. Das Problem ist bloß, es sind halt 10 Minuten des Films, wenn du es zusammenzählst.
Ja, ich wollte jetzt eh fragen, wie oft das zum Einsatz kommt, denn, ja.
Naja, in 90 Minuten reden wir jetzt halt von 10 Minuten.
Mhm.
Die halt immer wieder für Schauwerte sorgen, wo ich sage, Alter, richtig geil. Hm. Aber den Rest kannst du dafür komplett in die Tonne kloppen.
Na, super.
Das ist das Problem. Also, es gibt definitiv Punkte für Tom Savini.
Ja.
Aber nur für ihn.
Okay.
So, wow. Als Anhaltspunkt.
Krass. Ja? Ja, okay.
Ja, 1981, The Prowler, Forke des Todes.
Das ist echt, das klingt schlimm.
Ich würde dann zu dem Punkt überleiten, ich bleib dann doch lieber bei anderen Slashern, die ich halt mochte. Ich mag ja auch eher low-budget-mäßige, billigere Horrorfilme wie, ich hatte hier schon Zero Boys, ich hatte Muttertag aus den Troma-Studios. Das sind echt Filme, denen konnte ich was abgewinnen. Sorry, The Prowler gehört nicht dazu, auch wenn ich Genre-Fan bin, aber...
Glaubst du denn, dass das andere Leute so feiern, weil das vielleicht sogar extrem trashig ist? Einfach?
Nee, glaube nicht.
Glaubst du also, die meinen das ernst?
Ja, ich glaube schon, dass die das ernst meinen. Dass es wirklich Slasher-Fans gibt, die den halt mögen, so aufgrund dieser Prämisse. Und aber ich, wie gesagt, ich fand den vorne und hinten, fand ich den nicht rund.
Also die Prämisse klingt ja trotzdem erstmal relativ generisch.
Der kann ist ja halt auch
ein Typ, der irgendwie an der Schule wütet und Leute umbringt.
Ein Slasher-Film kann ja für mich auch generisch sein, aber wie gesagt, der muss ja irgendwas haben. Du hast ja zum Beispiel Jamie Lee Curtis als Gegenpol gehabt zu Michael Myers. Das hat ja zum Beispiel gut funktioniert.
Ja.
Hier kannst du alle austauschen, irgendwie da umgemetzelt werden. Das sind halt alles irgendwelche Idiots. Alter, und die Synchro, ey, boah. Ich wünschte, den halben Film kannst du samplen und aufs Board hauen. Ohne Scheiß.
Ja, warum haben wir das nicht gemacht? Klingt gut.
Guck dir einfach den Trailer auf Deutsch an und dann werdet ihr wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Der ist übrigens aufgrund der harten Kills hier von Tom Savini, ist übrigens immer noch auf dem Index.
Ah ja?
Ja.
Warum sprechen wir dann drüber?
Ich darf einen Film nicht bewerben, der auf dem Index steht. Aha. Ich glaube, das klang alles andere, als dass ich den beworben habe.
Ach, wer weiß.
Und wenn, dann rede ich natürlich nur über die zensierten Versionen. Ich gucke mir natürlich gerne die zensierten Versionen an.
Insofern. Du, ich wundere mich nicht, wenn es gleich wieder 6 Punkte sind.
Ja, naja, dann werden wir sehen. Dann fragen wir wieder das Publikum.
Bin auf alles vorbereitet.
Wie würdet ihr entscheiden?
Ja, ja.
Ja. 1981, The Prowler. Ich gehe mal zu dem Punkt über. IMDb 5,9. Metascore 45, Rotten Tomatoes 5,1. Vom Publikum gibt es einen 3,2.
Hey, Metascore 45?
Ja, 45 Metascore.
Gar nicht so schlecht.
Ja, ist so Medium. Rotten Tomatoes 5,1 ist jetzt auch nicht übel von der Kritik. Ja. Also nicht so richtig übel.
Ja.
Letterboxd bei einer 3,0 bei einer glatten.
Okay, es klingt natürlich alles sehr viel besser als du.
Also wie gesagt, ich räume mal ein, dass ich eventuell den im Originalen 1 bis 1,5 Punkte mehr gegeben hätte.
Ja.
Die Synchro hat es noch mehr kaputt gemacht.
Mhm,
Das war schon, wo ich gedacht habe, Alter, wie?
Okay, pass auf.
Unfassbar.
Wir machen es so, du sagst, es gibt Punkte für Savini. Und zwar nur für ihn, hast du gesagt. Und dann sagst 10 Minuten von 90. Ich sag, du bist bei 2,5.
Nochmal einen halben Punkt gerettet vom Minus. Also 3 sind es noch geworden.
Mhm, okay.
Aber gut.
Mhm. Zumindest in der Region, ja.
In der Region war es richtig. 3 Punkte gab es noch für The Prowler, aber da hätte Tom Savini lieber hier so ein Showreel machen sollen und bei YouTube reinstellen die 10 Minuten, anstatt das Ganze in einen Film zu verpacken. Das war wirklich nichts.
Ja, ist ja doof, wenn man dann wirklich drauf warten muss, ne?
Ja, es ist halt mein einziger Schauwert gewesen. Hm. Also der durfte ich auf die Kacke hauen, aber der Rest ist wirklich Perlen vor die Säue, dass der in diesem Film da mitgewirkt hat. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, schade.
Ja gut, aber abgehakt und jetzt habe ich ihn auch mal gesehen.
Alright. Ja, dann jetzt, wenig überraschend, aus dem Jahr 2017, Ghost in the Shell.
Mhm.
Hat ein bisschen mehr gekostet. Der eben war ja irgendwie knapp über 2 Millionen. Dieser hier hat 110 Millionen gekostet. Und hat deswegen natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und Guest hat ihn gesehen. War das damals im Kino?
Den habe ich im Kino gesehen, ja.
Okay.
Gab ja nicht nur positive Stimmen von dem, was man gehört hat.
Naja, natürlich. Mhm. Da gab es, das ist auch sehr diplomatisch noch formuliert, weil das gab regelrecht einen Shitstorm.
Allerdings, ja. Ich erinnere mich. Ja, den habe ich im Kino gesehen.
Alright. Die Handlung ist tatsächlich zumindest zu Beginn recht ähnlich und dann wird es aber doch sehr anders.
Mhm.
Die haben hier ähnlich wie bei Silent Hill mit den Spielen, sind die hier hingegangen und haben aus verschiedenen Teilen so ein bisschen was zusammengewürfelt. um da also ihre Story draus zu machen. Die Prämisse ist aber erstmal zumindest sehr ähnlich. Heißt, wir verfolgen auch gleich wieder zu Beginn des Films, nachdem wir gesehen haben, wie Major zusammengebastelt wurde, sehen wir sie, gibt es einen Zeitsprung, das heißt ein Jahr später, und dann sehen wir sie im Einsatz. Und der läuft zum Teil sogar, also es gibt wirklich Shots, die habe ich auch verglichen. Es gibt diverse YouTube-Videos, die die Filme vergleichen. Also da gibt es zum Teil Einstellungen, die halt wirklich eins zu eins übernommen wurden. Aber eben dann doch eine Menge, was anders gemacht wurde. Die Handlung ist insofern gleich, dass halt es wird die gleiche Zukunft erzählt. Menschen werden mit diesen kybernetischen Verbesserungen ausgestattet und können dadurch irgendwie besser sehen, sind stärker, intelligenter. Und dieses Unternehmen, was hier erzählt wird, was mit dieser ganzen Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten zu tun hat, das nennt sich Hanker Robotics. Und wie wir relativ schnell erfahren, haben die ein geheimes Projekt, wo, da wäre das jetzt eigentlich schon ein Spoiler, ich glaube nicht. Ich erzähle es einfach, aber ich glaube, das findet auf jeden Fall schon in der ersten halben Stunde des Films statt. Es kommt, Major kommt dann drauf, dass es eben so ein geheimes Projekt gab, wo diese Cyborgs oder eben diese künstlichen Körper, diese Hülle eben, Shell vom Titel, wo ein komplett menschliches Gehirn implantiert wird, anstelle von einer künstlichen Intelligenz. Das heißt also keine AI mehr, sondern menschliche Gehirne, aber in einem komplett technischen Körper. Ja, und so beginnt sie sich eben auch auf die Suche nach ihrer Herkunft, weil sie dann eben drauf kommt, dass sie Teil von diesem Projekt ist, und dann will sie natürlich recherchieren, was da dahinter steckt, und wird da auch drauf gestoßen, eben ähnlich wie im Film von 95, dass es gibt einen Vorfall, wo nach einem Kriminellen gesucht wird, der offensichtlich auch was im weiteren Verlauf dann mit ihr zu tun hat, beziehungsweise mit diesem geheimen Projekt. Ja, und dann geht es darum, dass sie da die einzelnen Hinweise zusammensammelt, um der Sache auf die Schliche zu kommen. So viel zur Handlung. So, jetzt, was kann man hier noch erzählen? Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass die eben Figuren eins zu eins übernommen haben. Nicht alle, sondern eben, wenn es dann um den Antagonisten geht, haben die hier eine Menge anders gemacht. Und das ist insofern schade, weil das, was inhaltlich für mich den ersten ausgemacht hat, nämlich diese zweite Ebene, wo es um Suche nach sich selbst und Identität und dem ganzen Ding geht, das fällt hier mehr oder weniger weg.
Zu Hollywood.
Naja, ich meine, damit nehmen die halt das philosophische Ding da raus. Mhm. Und dann ist es halt einfach eine sehr platte, aber da kannst du noch nicht mal von einer Kopie sprechen, weil sie dafür eben zu viel anders gemacht haben. Und das, was sie aber anders machen, ist nun wirklich keine Bereicherung.
Das ist ja nicht so toll.
Nee, und so ist es halt echt ein dünner Abklatsch. Und das ist schon krass, weil die haben einfach 110 Millionen ausgegeben. Das sieht an manchen Stellen halt auch wirklich fett aus. Da hat sich, obwohl das jetzt gerade mal irgendwie 5 Jahre her ist, gibt es da doch schon die ein oder andere Sequenz, wo ich sage, okay, da wären sie heute schon wieder ein bisschen weiter. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich, sieht es fett aus. Aber eben ist nicht der gleiche Film. Das ist echt schade, dass sie ausgerechnet das, was den anderen irgendwie so genial macht, dass sie das da rausnehmen. Ja. Ja, was auch erschwerend hinzukam, die hatten es natürlich nicht leicht, weil dann relativ schnell bekannt gegeben wurde, dass Scarlett Johansson hier Major spielen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, vor allem für Fans von dem Ursprungsstoff natürlich ein Tritt in die Fresse, dass eine eindeutig japanische Figur jetzt mit einer Weißen besetzt wird. Und das hat einen Shitstorm zur Folge gehabt. Und es gab zwar anfangs noch irgendwie Tests und Versuche, Scarlett Johansson asiatisch aussehen zu lassen, was natürlich noch schlimmer gewesen wäre. Mhm. Aber ja, der Shitstorm war entsprechend groß. Das ganze Whitewashing-Gedöns wurde zum Riesenthema. Es gab Petitionen. es gab sogar eine, die wurde betitelt mit DreamWorks Stop Whitewashing Asian Characters. Und da gab es 104.000 Unterschriften. Also das haben sich schon eine Menge Leute sehr zu Herzen genommen. Mhm. Interessant finde ich daran, dass der Film am Anfang, gerade in Japan, besser ankam als das Original.
Das ist ein Plot-Twist.
Ja, finde ich auch. Und sogar der Regisseur des Alten, der hat sich da, als das eben mit diese Whitewashing-Diskussion losging, hat er sich für diesen Film ausgesprochen. Und auch für Scarlett Johansson und sagt, das war die beste Wahl im Casting für diese Rolle. Und ich muss da widersprechen. Also ich verstehe, also klar verstehe ich, warum das so sein musste. Es ist traurig, aber würden sie heute, glaube ich, natürlich auch nicht mehr machen. Mhm. Da sind wir tatsächlich schon in 5 Jahren dann doch sehr viel weitergekommen. Weil das, also, warum? Also es ist, wie gesagt, es ist offensichtlich, ne, die wollen natürlich einen A-Lister aus Hollywood, damit sich den Film entsprechend viele Leute angucken.
Ja.
Jetzt haben sie hier das bestimmt auch im Marketing Wolle genommen, dass die Figur halt auch oft aussieht, als wäre sie nackt. Hm. Kann ich mir vorstellen, dass dann viele Typen sich dachten, geil, Scarlett Johansson nackt. Guck ich mir an.
Das geht auch einfacher. Indem man sie datet zum Beispiel.
Naja, ja, das ist garantiert einfacher als so ein Kinoticket. Jedenfalls hat der Film dann wahrscheinlich auch bedingt durch den Shitstorm einfach lange nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Weil aus diesen 110 Millionen wurden dann im Kino knappe 170. Mhm. Dann kamen in den USA nochmal irgendwie 13,5 Millionen über Videosales dazu, weil es natürlich schon von dem ganzen Stoff einfach Fans gibt, aber
klingt nicht so prall.
Nee, kam auch in der Kritik natürlich nicht gut an und das ist auch für mich das größte Problem halt, also weißt du, die Besetzung, so ich verstehe ja diese Mechanismen, die da zusammengreifen, weil das kannst du einfach nicht bringen, kriegst keine 110 Millionen zusammen, wenn du den Film mit einer unbekannten asiatischen Schauspielerin machen willst. Mhm. Hättest halt irgendeinen Star nehmen müssen und ja, da ist natürlich traurig, dass sie sich da nicht ein bisschen auf die Suche gemacht haben oder irgendwie versucht haben, das anders zu machen, das ist ja schon dünn. Mhm. Weil du hast halt auch unglücklicherweise dann noch in den ganzen Nebenrollen halt auch, also die wichtigsten Rollen sind einfach von weißen Menschen, mit weißen Menschen besetzt. Das ist dann hier ihren Homie, Batu, der wird von Pilo Aspect gespielt, den ich ja neulich in diesem Kriegsfilm mal hatte. Neulich ist übertrieben, aber ich hatte ihn hier mal in dem dänischen Kriegsfilm, was ja dann zu so einem Gerichtsdrama wurde und dann kennen ihn die meisten wahrscheinlich aus Game of Thrones. Juliette Binoche spielt hier die Ärztin, die sie so ein bisschen überwacht. Mhm. Und Michael Pitt spielt noch mit.
Macht nicht noch jemand, oder war das jetzt, verwechsel ich jetzt den Film, war das der andere mit Scarlett Johansson? Der Hauptdarsteller ist Oldboy? Spielt der hier nicht mit?
Nee.
Ich verwechsel immer gerne Ghost in the Shell mit dem anderen Sci-Fi-Film, den du auch hier hattest, Lucy, genau.
Und du meinst, in einem von beiden ist er dabei?
In einem von beiden ist er dabei, ja.
Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber machen wir mal.
Weil bei einem von den beiden Filmen dachte ich so, ach krass.
Hast du auf dem Zettel, wie er heißt?
Nee.
Wahrscheinlich nicht.
Das kriege ich nicht zusammen.
Ja, weil also eine wichtige Figur, so das ist so ihr Boss, der wird aber von Takeshi Kitano gespielt, das ist nicht er. Mhm. Und zumindest mal hier in der Top-Besetzung taucht er nicht auf.
Nicht, dass ich Takeshi Kitano damit verwechselt habe.
Ja, der ist aber schon eine ganze Ecke älter, ne? Das fände ich komisch.
Also ich war mir sehr sicher, dass das der von Oldboy ist, aber ich habe damals natürlich auch nicht recherchiert. Das weiß ich jetzt auch noch aus meiner Erinnerung.
Jaimin Sik ist der Herr aus Oldboy. Gucken wir nochmal in seine Vita, weil dann müsste er 2017... Nee.
Nicht?
Nein. Aber du hast recht, bei Lucy hat er mitgespielt.
Ach, er war bei Lucy, siehst du, da war das.
Gucken wir mal, ob das auch der Lucy ist. Zumindest hat er 2014 einen Lucy gemacht. Ja, er war bei Lucy dabei, genau.
Ja, genau. Dann saß ich im Kino und dachte so, krass. Also den habe ich zum ersten Mal so international halt in einem Film gesehen. Mhm. War dann auch ein bisschen überrascht.
Ja.
Aber ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, welcher von den beiden das ist.
Ja, aber also hier haben sie es halt wirklich so gut es ging vermieden. Und das ist wirklich schade, weil die erzählen ja trotzdem auch irgendwie so ein Tokio so eine Science-Fiction-Version davon. Und das ist
klar.
Echt schade. Ja, was ganz interessant ist, Rila Fukushima hat hier einen Credit und wohl auch ist ganz weit oben im Top-Billing, weil die in Japan wohl ein ziemlich großer Name ist.
Mhm.
Und die hat hier auch einen Credit, spielt aber nicht mit. Es gibt hier in der Anfangssequenz hast du dieses Gebäude, wo sie dann von außen eindringt und innen drin sind Geishas, die sind Cyborgs,
mhm,
und die verwandeln sich dann und schnappen sich die Typen, ne? Und das Gesicht von der Geisha, das ist die Schauspielerin.
Okay.
Und dafür hat die den Credit bekommen. Und das Krasse ist, du kennst die auch. Wenn du die siehst, weißt du sofort, wer das ist, weil die hat ein ziemlich prägnantes Gesicht.
Mhm.
Und die ist eben in Japan wohl eine ganz große Nummer. Mama, hat die nicht auch bei Game of Thrones mitgespielt? Haben sie das nicht alle? Ja, die kennst du jedenfalls. Naja, fand ich ganz witzig, ey. Ist die hier weit oben gelistet, aber im Grunde spielt sie nicht mit. Ja, und das fand ich so strange, dass der wirklich besser ankam in Japan, Alter. Ich dachte, was? Das hat sich stark relativiert dann jetzt über die Jahre. Aber ausgerechnet dort hatten sie irgendwie das geringste Problem mit dem ganzen Whitewashing-Gedöns.
Das ist wirklich abgefahren. Ja gut, vielleicht sind die dann nicht so toleranter oder nicht so politisch korrekt. Ich weiß ja nicht, wie das da so aufgefasst wird. Denen ist es wahrscheinlich wurscht, ob es auch Entertainment.
Sah so aus, ja. Naja. Regisseur des Ganzen war Rupert Sanders. 13 Credits, recht bekannt, glaube ich, Snow White and the Huntsman.
Mhm.
Und der macht jetzt nächstes Jahr eine neue Adaption von The Crow mit Bill Skarsgård.
Ah ja.
Da kann man also auch gespannt sein, ob das eine gute Idee ist. Das würde ich so jetzt auch erstmal in Frage stellen, weil das war ja schon auch irgendwie ein krasses Ding seiner Zeit. Ne? So haben wir drüber gesprochen. Wir werden sehen.
Ja, es ist vor allen Dingen, ob es überhaupt zustande kommt. So viele Filmprojekte, wie hier irgendwelche Leute aussteigen und die dann irgendwie unterbrochen werden.
Naja.
Blade liegt jetzt wohl auch auf Eis. Also.
Ach, wirklich?
Ja, ja. Da ist jetzt auch irgendwie.
Du, aber das ist auch tatsächlich in Deutschland, ich kriege das aus dem Castingbereich mit, ne? Dass so viele Projekte liegen da schon auf dem Tisch, sind aber noch nicht gegreenlightet. Und dann musst du irgendwie ewig in Vorleistung gehen und es ist aber noch nicht mal klar, wird das Ding überhaupt finanziert und wird es dann auch gemacht?
Wahnsinn. Aber du hast ja auch viele Projekte gerade, die schon im Drehprozess waren. Weißt du, die teilweise abgedreht waren, ja. bestimmte Serienfolgen.
Batgirl und sowas.
Ja, Batgirl,
ne?
Und Co.
Oder Batwoman war das? Nee, Batgirl. Ne?
Das war Batgirl.
Ja. Ja, ja, also hört man jetzt immer wieder, aber eben dann auch von so richtig großen Projekten, wo du schon denkst, so, ouch, ey, also da sind auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Millionen den Bach runter.
Definitiv. Naja. Steckt man nicht drin.
Ja. Aber also ein großer Name ist er wahrscheinlich nicht, ne? Rupert Sanders ist dann doch eher für so ein bisschen die seichte Action-Unterhaltung zuständig. Ja. So, die Zahlen. 6,3 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 52, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,5 und vom Publikum 3,3, Letterboxd 2,6. Also ich bin nicht allein mit meiner Meinung, so der erfreut sich nun wirklich keiner allzu großen Beliebtheit. Und es ist echt krass, Alter. Es macht für mich so einen großen Teil des Films kaputt. So ist es jetzt wirklich etwas, das kannst du dir angucken. Da hast du halt sehr aufwendige, bewegte Bilder. Aber es ist auch nicht so, dass die es irgendwie groß schaffen, dass ich mich so für sie und ihren Werdegang interessiere. Weil das ist dann, obwohl das eigentlich so ein abgefahrenes Setting ist, machen die dann da wieder so ein paar ganz generische Dinge und es ist also, pff.
Na, hier kam es mir wahrscheinlich zugute, dass ich eben nicht der Anime-Fan bin, weißt du, und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mir das Original angeguckt hätte, würde der wahrscheinlich schlechter wegkommen als der hier, weil ich habe gerade mal nachgeschlagen in meiner Jahresliste 2017.
Mhm.
Der hat von mir 7,5 gekriegt. Also ist jetzt nicht die Mega-Bewertung, aber ich war schon im Kino gut unterhalten so und mir war auch egal, ob Scarlett Johansson da die Hauptrolle spielt, weil ich hatte nicht diesen, weißt du, also ich hatte nicht diese Erwartung und kenne auch den Comic nicht und gar nicht, so hatte null Berührungspunkte. Insofern hat das funktioniert für mich so als kleiner Popcorn-Film. Zwischendurch im Kino war das in Ordnung. Aber sowieso, also alles darf man nicht glauben, was man hier, was meine Kinolisten hergeben, weil das ist ein eher dünnes Kinojahr gewesen mit 37 Filmen, die ich damals geguckt habe.
Mhm.
Und es gab keinen einzigen Film, der über 8,5 Punkte gegangen ist damals. Also kein 9-Punkte-, kein 10-Punkte-Film, gar nichts.
Okay, krass.
Und dafür haben 7 Filme von mir 8,5 Punkte erhalten. Platz 1 bis 7 quasi. Und die habe ich dann versucht, irgendwie in die richtige Reihenfolge zu packen. Und da habe ich Blade Runner 2049 einfach mal auf den 6. Platz gepackt. Natürlich wow. Totaler Quatsch.
Okay.
Ja. Also der wäre jetzt mit Abstand mit 10 Punkten auf Platz 1 vor allen anderen. Und ist natürlich ein Blödsinn, dass da Kingsman 2 und Guardians of the Galaxy 2 noch vor Blade Runner sind und so. Aber gut. Das hätte ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich, also im Jahr 2022 hätte ich die Liste zum Beispiel wahrscheinlich auch anders gemacht.
Ja, also ich krieg das leider nicht getrennt. Ne? Also ich,
ja, klar. Im direkten Vergleich verstehe ich.
Ja, weil das, also zum einen blicke ich nicht, warum die das da rausnehmen. Hm. Weil das hätte, also das gibt der Sache einfach einen Tiefgang, der auch kein Problem gewesen wäre. Warum, die hätten das 1:1 so übernehmen können.
Ja, klar. Aber du verstehst, dass mir dieser Tiefgang natürlich nicht fehlt, wenn ich den nicht kenne.
Klar.
Im Vorfeld. Ja. Insofern vermisse ich das auch nicht.
Aber dann ist es eben schon wahnsinnig seicht. Mhm. Und eben hart, also die haben es nicht geschafft, dass ich mir hier groß, dass ich hier groß empathisch mit Major bin.
Ja, gut. Warst du bei Red Scorpion wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee. Aber dann eben, wenn sie dann so ein Ding machen, wo du einfach Pathos und voll auf die Kacke hauen angesagt ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene. Aber hier, die versuchen ja irgendwie trotzdem deep zu sein, aber schießen halt voll am Ziel vorbei. Das ist wirklich, ist einfach kein guter Film.
Abgefahren.
Ja. So, Punkt habe ich schon gesagt, ne? Ja. Jetzt musst du noch raten.
Ja, deine Punkte hast du noch nicht gesagt.
Ach so, ja, das mache ich vielleicht erst, nachdem du geraten hast.
Ach, guck mal, so müde ist er dann doch nicht. Dachte, ich probier's mal.
Also, weiß nicht, soll ich noch ein Fazit raushauen?
Ich bin hier sowieso konsequent daneben, insofern glaube ich, es.
Meinst du, heute ist alles egal?
Ziehen wir durch.
Okay.
Obwohl, wenn du aus deiner Perspektive hättest jetzt wahrscheinlich wieder so ein paar Verschwörungstheorien parat.
Ja, deswegen, ich sage, ich bin ja bereit, noch Fragen zu beantworten, wenn hier irgendwas unklar ist.
Vielleicht machst du hier subtiles Ablenkungsmanöver. Nee, ich rate jetzt einfach nach Gefühl und sag 5,5.
Ich bin bei 4. Alter.
Okay, ich sage ja konsequent daneben. Eine 4, Alter.
Also ich weiß jetzt nicht, wie oft ich gesagt habe, dass der nicht gut ist.
Ja, eine 5,5 ist für mich auch kein guter Film. Aber liebes Publikum.
Ja, genau, ihr dürft mitentscheiden. Alter, okay.
Okay, krass.
Das ist ja lustig.
Das ist ja keine Glanzrolle heute gewesen, Alter. Was für einen Endstand habe ich?
2,5. Nee, ach, das ist ja noch einer, warte.
Das ist ja noch einer, das ist ja noch ein Minus.
Original, hier, warte. So, 1, 2, 3,5.
3,5. Ich habe mal bei keinem irgendwie richtig getroffen, also insofern.
Nee, heute ein halber war das nächste, was du dran warst.
Das heißt, du musst dich jetzt um wie viel verhauen, damit hier noch was geht?
3 Punkte.
Um 3 Punkte musst du dich verhauen.
Kriegst du hin, oder?
Mal gucken, ich gebe mir Mühe.
Mich überrascht nichts mehr.
Ja. Wo ist der Genial, wenn man ihn braucht?
Ja, das, ich hab da so meine Befürchtung, dass das jetzt in die Richtung geht.
Kann ich den anrufen, also mein Telefonjoker?
Jan, wir brauchen dich mal kurz für eine Rezension.
Ja, genau. Wir müssen dich mal zuschalten.
Verkauf das mal so, dass er mindestens 3 Punkte daneben liegt.
So sieht's aus. Ja. Wird schwer bei dem nächsten Film, dass du 3 Punkte daneben liegst, kann ich schon mal sagen.
Okay.
Ich werde mal Rico noch mal glücklich machen zum Ende. Auch einen unserer Supporter. Weil, wie wir wissen, haben wir 10 Lose gezogen in der 200. Episode. Und ich habe mal weitergemacht da. Und habe mir den Film Guns and Girls angeguckt, wie er in Deutschland heißt.
Ach.
Da haben sie einfach das Guns, Girls and Gambling, haben sie das Gambling einfach weggelassen im deutschen Titel, warum auch immer.
Frechheit.
Also im Original heißt der Guns, Girls and Gambling aus dem Jahr 2012. Den hat er mal in den Lostopf geschmissen. Und wann eigentlich?
Mensch. Und ich habe ihn sogar auch gesehen. Aber
du hast ihn mitgeguckt?
Ja, aber das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich da nicht mehr allzu viel zu sagen kann. Also ich verrate dir, wie ich ihn gefunden habe dann danach. Ich bin mal sehr gespannt, wie der bei dir ankommt. Jetzt hast du so eingeleitet damit, dass es irgendwie schwierig wird, bei dem Film 3 Punkte daneben zu hauen. Ich bin gespannt.
Februar 21 war das, dass er den beigetragen hat. Ja, das war einer tatsächlich, wo wir die Lose gezogen haben. Warst du so gut im Vorsprung und hast selber noch irgendwie voll viel Projekte auf Halde gehabt, dass du gesagt hast, ach, gucken wir mal so bei Guess ein bisschen rein.
Ja.
Aber das war dann schon eher random oder gab es einen bestimmten Grund, dass du den angeguckt
völlig
hast?
Völlig random.
Okay, also völlig random.
Hätte ich gewusst, was mich hier erwartet, hätte ich das vielleicht anders gelöst.
Habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, vielleicht hast du recherchiert, was für Filme das sind und die dich interessieren, hast du geguckt. So würde ich es machen. Aber gut, die Random-Schiene kann man ja auch mal machen.
Ja.
Also
rächt sich dann unter Umständen.
Vielleicht, ja. Ein Film aus dem Jahr 2012 geht 90 Minuten, hat keine mega Laufzeit und Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Michael Winnick. Der hat 7 Credits, der hat wirklich nicht viel gemacht. Code of Honor ist wahrscheinlich sein namhafter Film, dieser Seagal-Film irgendwie von vor 3-4 Jahren.
Mhm.
Da hat er das Drehbuch geschrieben, hat Regie geführt und ich kann jetzt schon mal foreshadowen, Guns N' Girls mit 5,5 Punkten bei IMDb ist sein am besten bewertetester Film aus seiner ganzen Filmografie.
Oh, wow.
Ja.
Okay.
Und dafür, dass er so eine durchwachsene Filmografie hat, hat er hier echt einen beachtlichen Cast zusammengekriegt. Also Hauptrolle Christian Slater, der spielt John Smith und der macht, weil er einen finanziellen Engpass hat und seine Miete nicht zahlen kann, offensichtlich von seinem Vermieter angepöbelt wird, macht er so als Elvis-Imitator bei so einem Wettbewerb mit. Und er gewinnt nicht, sondern verliert gegen einen Typen, der auch nur als Real Elvis bezeichnet wird. Und der wird gespielt von Gary Oldman.
Mhm.
Und er pokert danach mit den anderen Elvisen an dem Tisch, weil wenn da nichts abgesprungen ist, vielleicht kriegt er bei der Pokerrunde vielleicht ein bisschen Kohle in die Taschen. Und da sind halt Leute bei, die vorher bei dem Elvis-Imitator bei der Show da mitgemacht haben. Da ist halt ein Gay Elvis dabei, der wird gespielt von Chris Kattan. A Night at the Roxbury, neben Will Ferrell.
Mhm.
Da ist Little Person Elvis dabei. Tony Cox natürlich, The Man to Go, ist Bad Santa und Co. Da ist ein Asian Elvis dabei und da ist halt Gary Oldman dabei. Und die pokern halt in den Elvis-Klamotten, pokern die halt in dieser Runde.
Und die werden auch knallhart so genannt, ne? Als Rollenbezeichnung.
Ja, das sind die Rollenbezeichnungen von denen, richtig. Also das ist auch nicht deswegen, alles politisch also, korrekt, was hier abläuft. Eben,
das war jetzt nicht Guess, der mal hohl gedreht hat, sondern das sind knallhart die Rollennamen.
Nee, das sind wirklich die Rollennamen und es ist auch das ein oder andere Mal, dass hier das Wort Indien fällt oder so und dann werden die aber korrigiert von einem Typen, der noch neben denen steht und sagt so, also Tony Cox sagt ja selber so, das heißt nicht mehr Midget.
Mhm.
Das heißt Little Person so und deswegen korrigieren die dann halt dieses Midget Elvis in Little Person Elvis.
Aber das Traurige ist, dass das ja ein Witz ist in dem Film.
Ja, im Film ist es ein Witz.
Dass er sich das immer wieder darüber beschwert, ja.
Das stimmt, ja.
Ja, ist schon recht aus der Zeit gefallen, ne?
Er ist ziemlich aus der Zeit gefallen, ja. Der wirkt doch ein bisschen, als wäre aus den 90ern. Also allgemein ist der Film voll aus der Zeit gefallen. Ja. Da das Ganze stattfindet in so einem original Native American Casino, gibt es eine wertvolle Maske, die in dem Büro von dem Casino-Direktor irgendwie hängt. Die wird dann auch nochmal etabliert, dass das eine sehr teure und krasse Maske ist. Und die kommt natürlich weg nach dieser Pokerrunde.
Natürlich.
Diese teure Maske verschwindet. Und alle in diesem Film sind jetzt praktisch auf der Jagd nach dieser Maske. Und angeblich verbreitet sich das Gerücht, dass John Smith die Maske hat. Der weiß aber von nichts. Der wacht nämlich bewusstlos an diesem Pokertisch auf. Weiß nicht, warum er bewusstlos ist. Weiß nicht, was da passiert ist. Und alle verdächtigen auf einmal, diese Maske zu haben. Und da sind ein paar Leute dann auf der Jagd nach der Maske, neben diesen Elvisen. Also die werden natürlich auch dann, als sie Wind bekommen haben davon, dass jemand von denen die Maske hat, machen die sich natürlich auch gegenseitig so ein bisschen das Leben zur Hölle. Aber es sind auch so ein paar andere Leute aus dem externen Kreis, die dann Jagd auf diese Maske machen. Und da sind ein paar namhafte Leute definitiv im Cast. Da ist Powers Booth dabei, den ich aus Deadwood kenne, mittlerweile auch verstorben, cooler Darsteller.
Mhm.
Dane Cook kennt man vielleicht auch, macht auch Stand-Up und so. Jeff Hay, den mag ich ja mal gerne. Und für die männliche Zielgruppe, das hat mir natürlich gefallen, Helena Madison spielt halt so eine blonde Killerin.
Mhm.
Die kenne ich aus Fargo und aus American Horror Story und so. Ey, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, wie die hier wirklich in Szene gesetzt worden ist, weil du hast ungefähr 700 Close-Ups auf ihren Arsch.
Naja.
Weil die hat zwar hinten so die Knarren, weißt du,
ja.
Trägt halt so ein Leder-Onesie, so ein super weit ausgeschnitten, blonde Barbie.
Ja, auch das, weißt du, kommt irgendwie mit 20 Zentimeter Absätzen zu ihrem Killer-Job, so wie ich auch denke, ey, unpraktischer wird's nicht, ist halt alles so bewusst auf sexy gemacht, was völlig am Thema vorbei ist, aber ja.
Das wird halt noch schlimmer, sie zitiert halt Edgar Allan Poe immer, wenn sie irgendwo reinkommt.
Ah ja, stimmt.
Mhm. Also immer, wenn sie irgendwo reinkommt oder wenn man sie sieht, zitiert die halt irgendwas von Edgar Allan Poe und ich hab bis Ende des Films nicht rausfinden können, warum sie das tut oder was das überhaupt soll. Also es tut überhaupt nicht zur Sache. Es ist einfach nur ein bisschen, um die Story aufzukühlen.
Ja, es ist alles recht gewollt hier, finde ich.
Ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen unchronologisch erzählt. Du siehst so, wie Christian Slater auf die Fresse kriegt, weißt du, und dann ist so dieser Freeze-Frame, wo es dann heißt so, ja, aber hier sind wir noch gar nicht. Mhm. Und dann passiert halt, dann springen wir vor in der Geschichte, also praktisch so in die frühere Timeline. Und dann irgendwann kriegt er auf die Fresse und dann heißt es so, jetzt sind wir hier angekommen. Und dann kommt wieder dieser Freeze-Frame. Also so ja. Eine Geschichte. Halt so ein bisschen dieses Tarantino-Guy Ritchie-Ding, viele Charaktere. Du hast so ein paar Twists and Turns in der Handlung.
Ja, das ist halt genau die Sorte Film, die wäre so gern Guy Ritchie oder Tarantino.
Eben, ja.
Vielleicht oder auch so Smokin' Aces oder so.
Ja, ja, aber genau, so die Schiene auf jeden Fall, ja. Lucky Number 11 auch ja, so. Weißt du, ja. Einer aus der Riege, aber wirklich ein unbedeutender.
Aber ist er halt nicht, ja.
Und halt ein krasser später Nachklapp für sowas. Deswegen wundere ich mich, dass da so Leute wie Gary Oldman und so mitmachen.
Ja, vor allem, er fühlt sich so viel älter an, als er ist.
Ja, ja, voll. Also du, später hast du natürlich auch so Sachen, dass so bestimmte Charaktere, dass es so überraschende Konstellationen gibt zwischen denen, weißt du, die man ja vorher nicht ahnen konnte, dass dann heißt, okay, krass.
Ja, aber das
der und die kennen sich und so.
Gab's alles schon mal so viel geiler.
Ja, hat man alles schon mal vorher. Ich meine, Oldman und Slater haben beide bei True Romance mitgemacht. So. Mhm. Und da denke ich mir dann schon so, wenn ich mir den Film angucke, denke ich so, ey, ihr wart beide bei True Romance. Alter, was verkehrt ihr 20 Jahre später?
Ja.
Und insofern ist das hier der Film, den ich wahrscheinlich so als watchable bezeichnen würde. Weil das ist ein Film, den ich mir um 3 Uhr nachts im Hotelzimmer angeguckt habe in Frankfurt. Und da erfüllt der einigermaßen seinen Zweck, aber so doll war es jetzt nicht. Also, das ist absolute Durchschnittskost. Das ist so ein Videotheken-Primären-Film, weißt du, der nie vorher im Kino lief, der irgendwie keinen großen Release hatte. Oder wenn er im Fernsehen läuft, irgendwo würde man da wahrscheinlich reinschalten, aber sich den bewusst anzugucken. Da gibt es sicher bessere Kandidaten, die ich hier empfehlen würde. Da ist jetzt ganz Girls and Gambling nicht dabei. Und irgendwie sowas hast du auch durchsickern lassen, denn Lino gesagt hat, den gesehen hast, so, ja, war nicht so doll.
Ja, ich war sehr underwhelmed.
Du warst underwhelmed.
Ja. Ja, definitiv.
Das konntest du nicht überspielen, aber ich bin da trotzdem relativ unbeeinflusst rangegangen an den Film und muss im Nachhinein auch sagen, ziemliche Durchschnittsware.
Mhm.
Also mehr als okay, wirklich mit 2 zugedrückten Augen kann ich hier als Fazit nicht ziehen.
Mhm.
Bei ganz Girls and Gambling.
Schade.
Viel mehr habe ich darüber nicht zu berichten. Ja, ich weiß nicht, warum Rico den hier, ob er den cooler fand oder ob er den gar nicht kennt und wissen will, wie der ist. Ist ja bei ihm immer so.
Kann er uns gerne mal sagen.
Kann er uns gerne mitteilen. Ist ja alles drin bei ihm. Und auch die Punkte sind nicht doll. IMDb ist bei einer 5,5. Er hat keinen Metascore. Rotten Tomatoes gibt es nur eine Publikumbewertung. Die ist bei 2,7. Das ist gerade mal eine Empfehlung von 29%.
Ui.
Also und bei Letterboxd haben die nicht mal 1000 Leute gelockt. Also das ist auch
wirklich
sehr eher so ein rares Ding.
Mhm.
Und da deine 2,5.
Na, wie das, du schon sagst, alles sehr durchschnittlich.
Das ist der Durchschnittswert, ja, ja. Das ist.
Hm.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand da draußen gibt, der sagt, das ist mein Lieblingsfilm.
Bombenfilm.
Guns and Girls ist mein absoluter Lieblingsfilm. Da hängt das Movie-Poster hängt bei mir am Schreibtisch. Das ist der beste Film, den es gibt.
Und das Gambling haben sie dem deutschen Publikum schon wieder nicht mal zugetraut.
Das haben sie nicht zugetraut, nee, das war zu viel.
Hm.
Dachten Guns and Girls ist irgendwie, wir müssen das Ganze ein bisschen knackiger machen. Wir müssen da ein bisschen was rausnehmen aus dem langen Titel. Wir machen das Ganze ein bisschen schnittiger hier. Machen Guns and Girls draus.
Schnittiger.
Ja.
Okay, jetzt raten.
Jetzt raten.
Also es fühlt sich so an, als wärst du hier bei 5, vielleicht noch 5,5. Ich sag mal 5.
Nee, jetzt wieder ein bisschen pessimistisch gewesen. Also meine Prognose war richtig, dass du nicht 3 Punkte daneben liegen kannst.
Immerhin.
Aber es sind immerhin noch 6 geworden.
Also, okay.
Das ist so dieses, kann man gucken so. Das ist dieses Watchable-Ding so. Das ist für mich, ich habe geschwankt zwischen 5,5 und 6 Punkten, habe mich dann wieder auf die mystische Variante entschieden.
Okay.
Okay.
Mhm.
So, aber trotzdem. Ein Sieg für dich, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Der Punkt geht an dich.
1,5 zu 3,5 ist der Endstand.
1,5 zu 3,5, ja. Geschmeidige 2 Punkte Unterschied, das ist deutlich. Da geht die Runde an dich.
Ja.
Cool.
Wunderbar.
Ja, dann haben wir abgeliefert.
Ja, würde ich auch sagen, oder?
Zu später Stunde, ja. Und dann, die Supporter dürfen sich auf Sonntag freuen. Da gibt es einen weiteren Auftragsfilm mit Nightmother, den wir vorhin kurz erwähnt haben.
Mhm.
In der Katzer-Rezension. Also hat so ein bisschen, hat ein paar Parallelen, aber da kommen wir dann am Sonntag zu.
Ja.
Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns noch bei selbigen und bedanken uns auch bei den anderen Hörern, die keine Euro für die Armbanausen übrig haben.
Tja.
Aber uns trotzdem hören.
Ja. Immerhin anfangen. Trotzdem danke.
Trotzdem danke, dass ihr reinhört, trotzdem.
Fürs Reinhören, fürs Abonnieren, fürs Liken, Kommentieren.
Dafür, dass ihr alle Rezensionen geschrieben habt, zumindest dafür, dass ihr uns nicht supportet, aber zumindest alle umsonst Rezensionen schreiben könnt, um uns zu unterstützen. Danke dafür. Danke, dass ihr überall 5 Sterne gedrückt habt und Daumen hoch gemacht habt und jedes Foto von uns liked.
Danke. Lobhudelei hier.
Ja.
Ja, wunderbar. Also hast du schön gesagt. Würde ich so stehen lassen.
So long.
Sind wir raus.
And thanks for the fish.
Bewegt Bild Banausen.